Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster, zur ersten Folge nach der 100. Und die Folge ist nicht nur deswegen, sag ich mal, eine Spezialfolge, weil es dieses Mal auch wieder ja die Finanzfolge so ein bisschen ist, oder zumindest wir einen großen Finanzteil haben im vorderen Teil des Podcasts. Und daher freue ich mich erstmal neben Moritz, dich begrüße ich ja sonst auch immer sehr gerne, auch dich wieder zu begrüßen,
hallo.
Jürgen, als unseren Finanzexperten. Ich weiß gar nicht, ob das schon das fünfte Mal ist, aber es kommt, glaube ich, ungefähr hin. Also du bist, glaube ich, schon bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bekannt.
Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung. Ich glaube, da ist sogar schon das sechste Mal, weil das erste Mal, das war direkt, glaube ich, vor 2 Jahren halt, kurz nach dem Darmstadt-Spiel. Und dann müssten das eigentlich schon 6 Folgen gewesen sein. Aber ist egal. Nee, ich habe mich vorbereitet und meinetwegen ist euer Podcast, können wir auch direkt mit den Finanzen loslegen.
Genau, also jetzt wird ja schon ein kleines Vorgespräch. Es wird jetzt so laufen, dass wir uns erstmal wieder dem Thema Finanzen widmen und dann, sage ich mal, sozusagen im zweiten Teil dann ja so ein bisschen mehr noch zum Sportlichen kommen. Wir müssen ja zumindest noch kurz einmal über das Pauli-Spiel reden, natürlich jetzt über das Nürnberg-Spiel. Und am Ende gibt es dann auch immer den Ausblick, den ihr von uns kennt. Aber genau, Thema Finanzen, der Konzern-Zwischenbericht ist es ja, glaube ich, ist vor, ich glaube, es müsste jetzt knapp 2 Wochen her sein.
Ja, 2-3 Wochen könnte hinkommen. Ja.
2-2,5 Wochen ist raus. Der umfasst ja dann das erste Halbjahr, sozusagen dann noch die Rückrunde in der ersten Liga. Und von daher würde ich sagen, übergeben wir jetzt erstmal dir das Wort und hören zu und stellen Fragen.
Ja, danke euch und auch vielen Dank für die Einleitung und sag mal, dass du auch schon halt klargestellt hast, über was wir uns hier unterhalten. Erste Halbjahr 23, sprich Rückrunde der letzten Erstligasaison. Ich denke mal, das ist immer ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Ja, und unterm Strich ging ja durch die Presse, steht erstmals seit 4 Jahren wieder ein Gewinn in den Büchern in Höhe von circa 9 Millionen.
Also können wir heute Partyfolge machen heute quasi.
Ja, sagen wir zunächst halt irgendwie ist das auf jeden Fall ein Grund zur Freude, weil es eben auf Schalke was Außergewöhnliches ist. Ne? Wie gesagt, seit 20 oder letztes Mal haben wir 2018 halt einen Gewinn ausgewiesen und seitdem nur noch ausnahmslos Verluste in unterschiedlicher Höhe, die sich alleine in den 4 Jahren auf sage und schreibe knapp 120 Millionen kumulieren. So, und von daher, wenn man da jetzt erstmal so drauf guckt und das auf sich wirken lässt, ohne dass man sich mit den Details beschäftigt, ist das erstmal was Positives und man kann von daher zu Recht von einem sehr guten wirtschaftlichen Ergebnis sprechen. Für die Dauerhörer eures Podcasts kommt das auch nicht überraschend, weil sich das schon angedeutet hat und wir darüber auch schon im März oder April im Rahmen der letzten Folge drüber gesprochen haben. Denn der Vorstand, der hat ja den letzten kompletten Jahresabschluss im März diesen Jahres aufgestellt und hat da bereits ligaunabhängig einen Gewinn für das gesamte Geschäftsjahr 2023 prognostiziert. So, jetzt ist das halbe Jahr rum und Schalke hat schon 9 Millionen Gewinn gemacht in 6 Monaten. Wenn man sich jetzt mal so anschaut, wie kommen diese 9 Millionen Euro jetzt zustande? Muss man sich jetzt nochmal vor Augen führen, dass Schalke, und ich kann auch nichts anderes machen, halt diese 6 Monate halt von Januar bis Juni 23 vergleicht mit denen im Vorjahr. Sprich, es werden immer die Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung verglichen mit denen von Januar bis Juni 2022 und ja, da hatte Schalke halt auch in der zweiten Liga gespielt. Das war sozusagen die Rückrunde der letzten zweiten Liga, wo wir dann halt aufgestiegen sind. So, und in dem Zeitraum hat Schalke einen satten Verlust eingefahren von circa 20 Millionen Euro. Sprich, Schalke ist es jetzt gelungen, im Vergleich zum Vorjahr in diesem Halbjahr den Gewinn um 29 Millionen Euro zu steigern. Das ist ein fetter das ist Betrag. Krass,
ne? Also ich denke jetzt mal, das lässt sich jetzt nicht nur, ich meine, man muss natürlich sagen, in der ersten Liga werden wir wahrscheinlich oder haben wir höhere TV-Gelder erhalten. Die Differenz wird aber jetzt, glaube ich, keine 30 Millionen betragen. Von daher, es muss ja auf jeden Fall noch mehr passieren. Also ich sag mal, zumindest sag ich mal, dass man ein bisschen mehr Geld durch TV-Einnahmen bekommt, ist ja, glaube ich, für jeden Fan irgendwo erklärlich. Aber der Rest, sage ich mal, also das werden ja keine 30 Millionen sein, sondern da reden wir, glaube ich, dann eher vielleicht von 10 Millionen mehr oder so, die wir vielleicht in der ersten Liga erhalten haben, oder?
War es 22? War da noch Corona-Zeitraum?
Ja, genau. Es war auch noch, ich erinnere mich, ich meine, ich bin jetzt halt kein regelmäßiger Stadiongänger, aber ich meine, in der Aufstiegssaison war zum ersten Mal in dem Heimspiel gegen Hannover. Ich meine, das war das eines der ersten Interbüskens,
genau.
Ne? Da war
genau, also ich glaube, es müssten noch so die ersten 4-5 Heimspiele dann wahrscheinlich in 22 müssten, zumindest nicht vor vollkommen ausverkauften Haus, sondern dann waren es, ich weiß gar nicht, wie viel es damals waren, waren es irgendwas zwischen 20 und 40.000, ich erinnere mich auch schon gar nicht mehr.
Da haben wir es dann wahrscheinlich schon.
Ja, ganz genau. Stimmt. Im Prinzip, ihr seid halt, merkt schon, ihr seid natürlich, sagen wir mal, auch als Macher auch gleichzeitig halt irgendwie treuer Hörer meines Finanzpodcasts und ihr habt halt die beiden dicken Effekte quasi schon gegriffen. Ich möchte jetzt keinem zu nahe treten bei Schalke, ne? Also es kann durchaus sein, dass da immer der Leiter der Einkaufsabteilung, dass der in schweren Verhandlungen halt irgendwie mit dem Lieferanten für Fotokopierpapier da super Deals gemacht hat halt und dann noch oder ich weiß nicht jetzt halt die Heizung halt irgendwie nur noch auf 18 Grad halt irgendwie aufgedreht werden darf auf der Geschäftsstelle halt. Diese ganzen Effekte, die kann man aber als externer Leser und nichts anderes bin ich ja auch im Konzernjahresabschluss und im Geschäftsbericht nicht erkennen halt. Ja, man kann nur das analysieren, was man sieht. Und da sieht man aber messerscharf, dass es zwei richtig große Effekte gibt, die dafür verantwortlich sind, dass der Gewinn so gestiegen sind. Und richtig, das sind die verfickten TV-Gelder, sage ich jetzt mal so, ja, die man nur sehr eingeschränkt beeinflussen kann als Finanzler. Da ist man voll vom Sport abhängig halt, irgendwie, dass der Sport eben zusieht, dass man in der richtigen Liga spielt. Und was, glaube ich, auch zunehmend wichtig ist, da sind halt Unterschiede, ob du jetzt halt irgendwie ligaunabhängig halt 8. oder 13. wirst halt. Ja, da kommen halt eben Beträge zusammen. Und bei Schalke ist es so, dass im Vergleich zur letzten Zweitliga-Rückrunde die TV-Gelder um 12,2 Millionen Euro gestiegen sind. Das ist also der allergrößte Betrag. Und richtig, Moritz, ich glaube, du hast es gesagt halt, weitere 8 Millionen kommen aus gestiegenen Erlösen aus dem Spielbetrieb und aus anderen Veranstaltungen, ja, Konzerte und was da sonst noch wieder halt in der Arena stattfinden kann, seitdem es keine Corona-Auflagen gibt. Und ich kann mich daran erinnern halt an Kontoabbuchungen. Die Eintrittspreise wurden ja letztes Jahr halt zur Bundesliga-Saison auch erhöht. Das wird auch im Geschäftsbericht halt nicht groß thematisiert. Aber das darf man auch nicht vergessen, dass das natürlich halt auch die ausgewiesenen Erlöse aus dem Spielbetrieb in die Höhe treibt halt irgendwie, trotz gleicher Zuschauerzahl. So, und diese beiden Effekte halt, die erklären also schon 20 Millionen der gesamten Ergebnisverbesserung von 29 Millionen. Wir müssen jetzt also nur noch 9 Millionen suchen und die findet man halt auch recht schnell. Weitere 5 Millionen halt konnte Schalke erzielen wegen geringerer Abschreibungen auf Spielerwerte und Sachanlagen halt. Ne? Das ist zum einen in Vorjahren halt wegen ja Fehlinvestitionen im Lizenzspielerbereich mussten eben eingekaufte Spieler außerplanmäßig abgeschrieben werden, weil sich eben abgezeichnet hat während der Vertragsdauer halt die sagen wir mal, Ablöse oder wir werden da halt nur so eine geringe Ablöse halt irgendwie erwirtschaften halt irgendwie, dass man die außerplanmäßig abschreiben musste und wir hatten halt natürlich halt auch auf dem Baugelände Berger Feld halt auch Investitionen getätigt halt, die man dann halt stoppen musste. Das war jetzt im ersten Halbjahr nicht mehr nötig, also keine außerplanmäßigen Abschreibungen mehr und aber auch wegen, sagen wir mal, laufend sinkender Bemessungsgrundlagen halt, ja, der Lizenzspielerkader, der wird immer in der Anschaffung immer billiger, sag ich jetzt mal so. Schalke investiert keine großen Ablösen mehr und von daher infolgedessen hat man dann halt auch in den Folgejahren halt irgendwie nicht mehr so hohe Abschreibungen. So, und die letzten circa 4,5 Millionen halt, die kommen aufgrund von höheren sonstigen betrieblichen Erträgen. Und da schreibt Schalke dann halt auch im Geschäftsbericht, ich muss das jetzt mal vorlesen, dass der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge im Wesentlichen auf nachträgliche Corona-Hilfen für Umsatzeinbußen in der Pandemie in Höhe von 3,5 Millionen zurückzuführen sind. Das heißt, Schalke hat halt erst im abgelaufenen Halbjahr nochmal 3,5 Millionen Unterstützung bekommen halt vom Staat für Umsatzeinbußen. Die sind also wirtschaftlich halt eher, sagen wir mal, der Vergangenheit zuzurechnen halt. Aber sagen wir mal, diese Effekte, die erklären tutto completo die betragsmäßig fette Ergebniserhöhung. Das heißt, im Umkehrschluss, über alle anderen Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung müssen wir uns eigentlich gar nicht unterhalten, wenn wir verstehen wollen, warum der Gewinn derart gestiegen sind. Da sind natürlich Bewegungen da, im kleinen, im sehr kleinen einstelligen Millionenbereich, aber in der Summe, sagen wir mal, kompensieren die sich gegenseitig halt, sodass man aus meiner Sicht jetzt halt für, wenn man eine Gewinnsteigerung analysieren möchte, da eigentlich gar nichts weiter mehr zu sagen hat. Gleichwohl macht es aus meiner Sicht trotzdem Sinn, gerade halt für den sportlich Interessierten halt auch noch 2-3 weitere Anmerkungen halt zur Gewinn- und Verlustrechnung zu machen. Aus meiner Sicht immer für einen Fan ganz interessant ist das Thema Transfererlöse. Da kann ich mitteilen, dass sich jetzt in dem ersten Halbjahr 2023 die ausgewiesenen Transfererlöse nur auf 2,5 Millionen Euro belaufen. Da war ich jetzt erstmal, als ich mein Gehirn halt irgendwie voll durchgeflutet habe, ziemlich überrascht, weil ich eigentlich da einen viel höheren Betrag erwartet habe. Und sag mal, diese 2,5 Millionen, muss man jetzt auch nochmal sagen, das sind 1,6 Millionen Euro weniger als im Vorjahresvergleichszeitraum. Das heißt also, in der Rückrunde 2021/22 hat Schalke noch halt Transfererlöse von 4,1 Millionen Euro gemacht. Und da sagt Schalke im Geschäftsbericht ein bisschen was zu. Und zwar, die Veränderung erklärt Schalke dadurch, dass man halt in der letzten Zweitliga-Rückrunde deutlich höhere Transferlöse ausgewiesen hat wegen Ausleihung von Spielern, die auch in dem Bereich ausgewiesen werden. Und wenn man dann halt noch mal ein bisschen überlegt, ja, unter Vertrag standen halt in 21/22 ja noch Kabak, Harit und Matondo. Die waren alle Schalke-Spieler, halt, waren aber ausgeliehen. Und Spieler wurden damals halt nicht verkauft, auf jeden Fall nicht nennenswert. So halt, dass man jetzt halt im Nachhinein erfährt, aha, für die Ausleihung halt dieser drei Spieler, vielleicht waren da noch der ein oder andere noch dabei, hat Schalke halt irgendwie im Vorjahresvergleichszeitraum circa 4 Millionen gemacht und jetzt eben im ersten Halbjahr 2023 nur 2,5 Millionen. Zur Zusammensetzung oder zum Inhalt dieser 2,5 Millionen Euro ist Schalke tutto completo silent. Man erfährt da nichts. Ja, da muss man dann halt eben ins Kicker-Sonderheft gucken halt oder auf die Seite Transfermarkt, um sich das irgendwo, sag mal, auf der Zeitschiene dann halt auch zu erklären. Und meine Vermutung ist, dass vor dem 30.06., also vor dem Bilanzstichtag, eigentlich nur aus meiner Sicht Larsson, Wouters und Ramftl gegen Ablöse halt Schalke verlassen haben. Und wenn das stimmt, dann betragen in der Summe die Transfererlöse für diese drei Spieler halt eben 2,5 Millionen Euro. Wenn das stimmt halt. Das ist eine Vermutung halt, aber ich denke
mal. Also jetzt von den, ich sag mal, kolportierten Zahlen, die man damals ja um die drei Deals gehört hat, glaube ich, würde das ja einigermaßen Sinn machen. Ich meine, waren es nicht sogar, glaube ich, bei Larsson irgendwie 2 Millionen. Bei den anderen beiden.
Larsson müsste, glaube ich, ist Larsson nicht sogar Laie mit Kaufpflicht?
Kann sein.
Nee, der war in der Rückrunde ausgeliehen und wurde dann gekauft. Entschuldigung, ich vertraue.
Die waren, glaube ich, irgendwie um 2 Millionen. Ich glaube, Ramstedt war gefühlt gar nichts. Und ich glaube, bei Wouters war man noch überrascht, dass man sogar irgendwie ein bisschen was gesehen hat.
Genau. Positiv jetzt wieder, sagen wir mal, Blick nach vorne. Wenn das der Inhalt war oder ist für die 2,5 Millionen, dann wissen wir, sagen wir mal aus dem, wissen wir ja als Fans und sportlich Interessierte, dass in der Sommerpause ja noch weitere Spieler verkauft wurden. Das heißt, dass die Verkäufe von Bülter, Salazar, Pieringer und aus meiner Sicht halt auch Harit, weil selbst da ist in den 2,5 Millionen halt kein Platz. Ansonsten, sagen wir mal, das würde so abweichen von den in den Medien kolportierten Zahlen halt, sodass ich eigentlich davon ausgehe, dass, wenn wiederum die Zahlen alle so stimmen, dass Schalke im zweiten Halbjahr 2023 circa 12 bis 15 Millionen Euro Transfererlöse ausweisen wird. Wie gesagt, jetzt für die bilanziell Interessierten, das wird halt nicht der Gewinn sein, weil diese Spieler, ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ja, Bülter ja, Salazar ja, Pieringer wohl auch und auch Harit, das sind ja alle Spieler halt, die gegen Ablöse verpflichtet wurden und noch Verträge hatten. Das heißt, deren ursprüngliche Ablösesummen, die waren noch nicht vollständig abgeschrieben und müssen dann halt sozusagen die Restbuchwerte, wenn man das so ausdrücken darf, die müssen dann halt ausgebucht werden. Halt die über die Höhe kann ich da jetzt nichts sagen.
Aber die sollten ja auf jeden Fall unterhalb dieser 12 Millionen liegen.
Ja, natürlich, also, deutlich halt.
Aber sagen wir mal, Anschaffung und ja. Plus, sag ich mal, wenn man die Abschreibung mit einberechnet, sollte da auf jeden Fall ein bisschen was zusammenkommen.
Genau.
Heißt aber jetzt, sag ich mal, das ist ja schon mal etwas, was einen jetzt etwas optimistischer stimmen lässt, dass man zumindest, sag ich mal, jetzt auch im nächsten Halbjahr jetzt nicht zwingend einen Verlust einfahren sollte. Weil ich meine, wir haben ja gerade davon gesprochen, sage ich mal, dass...
Aber kannst ja auch mal rechnen, wenn wir hier schon 13 Millionen mediale Verwertungsrechte dazu bekommen haben durch die erste Liga, die werden ja wieder wegfallen.
Ja, nicht so schnell, mal, nicht so schnell, genau. 12 Millionen. Ich sag's mal so, ich sag's mal so, wir sollten uns das mal merken und jetzt nicht zu viel prognostizieren an der Stelle und bewerten, sondern erstmal Fakten sammeln halt und dann, richtig, Julian Moritz, und da muss man am Ende das halt irgendwie, oder sollte man sich bemühen, um dann nochmal ein bisschen Mehrwert zu schaffen, das Ganze dann halt auch zusammenzubinden halt. Aber wie gesagt, ich meine aus meiner Sicht, so stellt sich das erstmal dar, fette Transfererlöse im Sommer, aber nur der geringere Anteil wurde im ersten Halbjahr gezeigt und hat gar nicht so viel dazu beigetragen zum Halbjahresgewinn. Und es ist sozusagen, wir haben noch was im Köcher halt fürs zweite Halbjahr. Ich drück's mal so aus. Dann... Total interessant, finde ich immer, ist die Entwicklung des Personalaufwandes bei einem Fußballverein. Aber da muss man sagen, dass man als externer Leser da kaum eine Chance hat, was qualifiziert zu analysieren. Was man sieht ist, dass der gesamte Personalaufwand im ersten Halbjahr 36,2 Millionen Euro betragen hat. Das ist so. Was man auch sieht, dass das nur 500.000 Euro mehr sind als im Vorjahresvergleichszeitraum, wo wir noch in der zweiten Liga gespielt haben. Muss man auch mal auf sich wirken lassen. Aber man kann, ich auch nicht, man kann kaum diese Entwicklung erklären, weil eine Aufteilung des Personalaufwandes in Aufwendungen für den Lizenzspielerbereich und für die restlichen Abteilungen im Verein völlig fehlt. Ja, da kann man nichts zu sagen. Das Einzige, was man im Geschäftsbericht noch sieht, ist die Entwicklung der Mitarbeiter. Aber auch ohne Aufteilung halt auf die einzelnen Bereiche. Und da kann man sagen, dass die Gesamtmitarbeiteranzahl im Verein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, Rückrunde zweite Liga, wieder um 382 Mitarbeiter gestiegen sind. Jetzt aber, sagen wir mal, nicht gleich in die Luft gehen. der überwiegende Anteil betrifft den Bereich Aushilfen halt, ja. Und das hat höchstwahrscheinlich dann halt wieder was mit Corona-Einschränkungen zu tun, dass man eben nicht so viele Aushilfen brauchte in der Vergangenheit, weil jetzt in meinem Bereich Catering und so weiter auch nicht so viel gelaufen sind. Aber auch die Zahl der festangestellten Mitarbeiter ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder um 31 Mitarbeiter angestiegen. Das ist noch nicht ganz das Niveau vor Corona, aber wenn da keiner auf die Stopptaste drückt, dann entwickelt sich das Ganze wieder in die Richtung. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil Schalke das in keinster Weise erklärt. Ja, man versteht es nicht. Man wundert sich jetzt erstmal so als Außenstehender, wenn man so das gesamte Picture verstanden hat, dass man sich halt so ein bisschen runterdimensionieren muss. Es geht, aber zumindest aufgrund der veröffentlichten Informationen im Geschäftsbericht ein Stück weit in die andere Richtung. Ja. Und vielleicht da auch nochmal so ein kleiner Schlenker, das sind jetzt keine Schalke-Zahlen, aber das sind ja Dinge, die durch die Medien gegangen sind. Und glaubt, selbst Frau Rühl-Hamers hat das, glaube ich, selber geäußert, dass sie stolz drauf war im letzten Jahr und auch deshalb so enttäuscht war halt, dass Schalke abgestiegen sind, obwohl, sagen wir mal, sie jetzt als Finanzvorständin dem Lizenzspielerbereich ein Budget von 40 Millionen Euro allokiert hat halt, ja. Wenn man jetzt halt liest, der Personalaufwand betrug im ersten Halbjahr 36,2 Millionen und das ganz stumm verdoppelt, dann stellt man ja auch fest, Moment, wir haben halt einen Personalaufwand von leicht über 70 Millionen Euro und der Lizenzspielerbereich hat halt nur in Anführungsstrichen 40 Millionen Euro zur Verfügung. Dann kann man irgendwo ableiten, dass eben der restliche Bereich von Schalke, nicht nur Verwaltung, auch Knappenschmiede und so weiter, dass dieser restliche Bereich halt eben über 30 Millionen Personalaufwand immer noch verschlingt. Dazu möchte ich jetzt einmal nichts sagen, weil eben halt auch Vergleiche mit anderen Vereinen schwierig sind halt. Ja, die veröffentlichten Informationen, ist das eine Konzernbilanz, ist das nur eine ausgegliederte Bilanz halt des Lizenzspielerbereichs. Aber sagen wir mal so, als Außenstehender nimmt man mit, ein rigider Sparkurs im Personalbereich außerhalb des Lizenzspielerbereiches wird halt nicht gefahren. Und das auch, sagen wir mal, ligaunabhängig halt, sondern Strategie scheint eher zu sein, den Apparat, sag ich mal, ist vielleicht ein bisschen negativ belegt, aber sag mal, den Laden möglichst lange so stehen zu lassen, wie er in den Nuller- und Zehnerjahren aufgebaut wurde. Und sagen wir mal, der sportliche Bereich muss eben mit den zur Verfügung gestellten Budgets sehen, dass er auch wieder so performt wie in der Vergangenheit, sodass das Ganze dann halt wieder zusammenpasst. Im Moment würde ich mal so sagen, wenn man jetzt auf die Zweitligatabelle guckt halt und sich so ein bisschen benchmarkt halt mit anderen Vereinen, würde ich einfach mal behaupten, dass das Ganze aktuell nicht so ganz passt halt irgendwie. Aber sag mal, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil viel mehr kriegt man auch nicht raus, wenn man sich halt mit den Zahlen beschäftigt.
Ja, wo ich jetzt nochmal einhaken muss, weil da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz mitgekommen, unsere Personalaufwendungen haben sich jetzt ja gar nicht so großartig geändert.
Genau.
Trotzdem scheint es ja wohl so, ich meine, man weiß jetzt ja gar nicht, wie groß wirklich der Spieleretat gewesen ist. Aber ich meine, dass damals in der zweiten Liga haben ja immer so, ich sag mal, 25, vielleicht 30 Millionen kursiert. Also es ist ja wohl schon so gewesen, dass man jetzt in der ersten Liga den Etat zumindest so um knapp 10 Millionen anscheinend erhöht hat. Und wir haben auch noch weitere Mitarbeiter eingestellt. Also muss man davon ausgehen, dass einfach Mitarbeiter, dass da Gehaltskürzungen gegeben hat? Oder, also ich sag mal, wie kann man das jetzt irgendwie erklären, dass der Spieleretat ja zumindest vermeintlich um 10 Millionen erhöht werden sollte? Aber das sich jetzt gar nicht in den Personalaufwendungen irgendwie sehen lässt.
Ja, ich habe da auch, also wie gesagt, da kann man jetzt nur, ist qualifiziertes Raten halt, ne? Aber qualifiziertes halt. Aber trotzdem, es bleibt beim Raten. Also einmal aus meiner Sicht eine plausible Erklärung ist, dass es Schalke, das wäre wiederum positiv, dass es Schalke gelungen ist, die Spielerverträge viel, viel erfolgsabhängiger zu machen. Und dass eben in der zweiten, ich meine, die ein Spieler halt von Schalke halt, jetzt sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal den Terodde oder Fährmann halt oder sonst wen, das wird ja nicht so sein. Du hast gerade gesagt halt irgendwie, ja, es kursierten halt in den Medien halt Budgets halt von 25 bis 30 Millionen. Ich habe auch manchmal nur was gelesen von 20 Millionen halt. Aber es wird aber auch definitiv nicht so sein halt, dass jetzt Spieler von Schalke in der zweiten Liga nur die Hälfte verdienen von dem, was sie in der ersten Liga kriegen halt. Ich würde mal vermuten, dass die Reduktion halt niedriger ist. Was aber sein kann, ist, dass eben, wie gesagt, die Gehälter, die Spielergehälter viel, viel erfolgsabhängiger sind und dass man dann halt in der Aufstiegsprämien zum Beispiel halt, ja, dass man im Vorjahresvergleichszeitraum da viel höhere Prämien gezahlt hat und jetzt in der ersten Liga halt irgendwie, auch wenn die Rückrunde jetzt nicht ganz so schlecht war, dass da nicht so viel angefallen ist. Aber wie gesagt, und im Verwaltungsbereich, da konnte man ja im letzten Herbst halt auch den Medienunternehmen, dass es da Vereinbarungen gab mit den Mitarbeitern, dass bei einem Abstieg, dass das da halt auch, dass es da zu Gehalts Verminderung kommen soll. Da steht jetzt auch überhaupt nichts drin im Geschäftsbericht, von daher bin ich da auch vorsichtig halt, wie weit das geflogen ist. Es kann auch genauso gut sein, dass halt in der Rückrunde 21, 22 da eben halt auch Verwaltungsmitarbeiter, weil sie auch im Vorjahr schon ein bisschen auf Geld verzichtet haben, im Rahmen eines Besserungsscheins, da halt vielleicht dann halt auch noch Bonis bekommen haben. Weiß man alles nicht, das ist alles nur qualifiziertes Raten halt. Aber ich glaube, ein Grund ist eben, ich könnte mir vorstellen, dass die Verträge erfolgsabhängiger sind und ja, jetzt kann man wieder den Schlenker halt irgendwo zum Sport machen, dass eben, du hast es gesagt, nur 500.000 Euro Budget mehr, dass man, und das ist vielleicht ja auch, ich will nicht sagen der Vorwurf, aber das Betrübliche, man ist in die erste Liga gegangen halt mit einem Budget von 40 Millionen. Ich kann mich dran erinnern, ich habe es jetzt aber nicht mehr in der Vorbereitung gestern gefunden, dass eigentlich im vorletzten Sommer klar war, ich glaube nur VfL Bochum halt, die hatten ein leicht geringeres Budget halt so, und von daher ist das natürlich dann schon immer sehr herausfordernd, wenn man mit einem Budget in die erste Liga geht halt irgendwie, was so viel niedriger ist als bei einem anderen Verein. Aber wie gesagt, das viel mehr kann man dazu nicht sagen halt. Da kann man sich so ein bisschen wundern, aber da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, so ein kleiner Schlenker, als wir das letztes Mal gemacht haben, da hatte ich in der Vorbereitung, das hatte ich auch erwähnt, nicht nur den Geschäftsbericht gelesen, sondern auch teilgenommen an der Veranstaltung mitgeredet halt, ja, wo Frau Rühl-Hamers da auch nochmal ein bisschen was erklärt hat und wo aus meiner Sicht halt auch so ein paar Informationen rübergewachsen sind, aktiv von ihr reingetragen in die Veranstaltung, aber auch, weil Zuhörer da halt auch gute Fragen gestellt haben, die auch diesen Podcast dann noch angereichert haben, weil ich einfach schlauer gemacht wurde. Eine solche Veranstaltung hat aktuell noch nicht stattgefunden und da wundere ich mich auch total. Die ist halt auch nicht angekündigt halt, ja. Wo ich sage, mein Gott, also eigentlich sollte doch jetzt Transparenz auch ganz groß geschrieben werden auf Schalke und ich weiß nicht, warum Frau Rühl-Hamers meint, dass das jetzt aktuell nicht nötig ist halt. Also ich finde das nicht so gut und kann mir das halt auch nicht erklären, weil sie ja an sich jetzt halt schöne Zahlen erstmal erwirtschaftet hat und ihr das eigentlich halt auch mehr Spaß machen sollte, als in der Vergangenheit ihre Erfolge dazu beschreiben halt. Ich hoffe, das wird noch nachgeholt und sag mal, vielleicht kann ja da halt auch die ein oder andere Frage, die sich jetzt halt, ihr habt ja auch viele Zuhörer, die sich jetzt aus dem Podcast ergibt, dann im Rahmen einer solchen Veranstaltung da mal gestellt werden halt. Ich würde mich drüber freuen. So, mehr gibt's aber aus meiner Sicht zunächst zur Gewinn- und Verlustrechnung nicht zu sagen. Da sind ansonsten keine größeren Auffälligkeiten. Aber was wie immer wichtig ist halt, ja, doppelte Buchhaltung, ist eben nicht nur die Gewinn- und Verlustrechnung halt wichtig, sondern auch die Bilanz. Die enthält wichtige Informationen und da sind aus meiner Sicht wie immer zwei Dinge ganz wichtig. Zum einen das negative Eigenkapital, Die Bedeutung des negativen Eigenkapitals, die habe ich ja eigentlich bisher in jedem Podcast ausführlich dargestellt. Das kann ich, glaube ich, ein bisschen kürzer machen. Bei Schalke ist es eben so, es wird kein Eigenkapital von außen zugeführt und auch nicht entnommen. Ja, und von daher sind erwirtschaftete Gewinne und Verluste dafür verantwortlich, wie sich das negative Eigenkapital entwickelt. So, und bei Schalke ist es eben so, aufgrund des erwirtschafteten Gewinns konnte das negative Eigenkapital von 109,8 Millionen Euro auf 100,2 Millionen abgebaut werden, was aus meiner Sicht eben auch sehr erfreulich ist halt. Das sind ja dann halt im Prinzip fast 10% des negativen Eigenkapitals sind jetzt mal eben in 6 Monaten erfolgreichen Wirtschaftens verschwunden halt. Wenn man sagt, die nächsten 10 Millionen kommen im nächsten Halbjahr, dann ist das Eigenkapital halt irgendwie, Moment, mal rechnen, in 5 Jahren weg, das negative Eigenkapital. Das wäre ja sehr schön.
War es nicht sogar so? Ich muss jetzt gerade überlegen. Ich glaube, das hatten wir sogar auch im letzten Podcast
herausgearbeitet. Ja, mit den Lizenzen, Bundesliga-Lizenzen. Das war Pflicht, ne?
Ja, habe ich auch von meinem Stichwortzettel. Das habe ich mir jetzt auch noch mal ein bisschen genauer angeguckt, weil ich wusste halt, ihr hört ja nicht nur zu, sondern stellt auch noch gemeine Fragen. Da bin ich sogar mal auf die Seite der DFL gegangen. Und ja, was sich da angedeutet hat, halt, das bestätigt sich. Es kommt also wirklich aufgrund des Lizenzierungsverfahrens der DFL da ordentlich Druck auf den Kessel. Weil, jetzt muss ich mal ganz vielleicht ein bisschen mehr vorlesen.
Genau, vielleicht müssen wir die Leute auch noch mal abholen, die vielleicht gar nicht mehr wissen, worüber wir genau reden. Es geht ja darum, dass, wenn ich das richtig im Kopf hatte, dass es bei der DFL auch aufgrund der Lizenzierung immer Auflagen gab, dass Vereine mit einem negativen Eigenkapital, ich glaube in der ersten Liga sind es glaube ich 10%, in der zweiten Liga 5%, muss das negative Eigenkapital jährlich abgebaut werden. Das war jetzt durch Corona die letzten Jahre ausgesetzt, ist jetzt aber, glaube ich, wieder in Kraft getreten zu dieser Saison. Ich weiß gar nicht mehr, oder ob es zuletzt oder Mitte letzte Saison müsste es dann gewesen sein. Was natürlich, sag ich mal, Schalke auch betrifft. Und was dann eben, wenn man diese Auflagen nicht erfüllt, teilweise dann, glaube ich, auch zu Punktabzügen führen kann.
Genau.
Was wir vielleicht befürchtet hatten, was uns treffen kann und deswegen wir ja auch gesagt haben, dass Schalke eigentlich fast zum Gewinn verpflichtet ist.
Ja, sagen wir sowieso. Also ich möchte das mit dem negativen Eigenkapital, das möchte ich gar nicht so breitreten halt irgendwie. Das ist eine wichtige Kenngröße und auf Dauer muss das negative Eigenkapital abgebaut werden. So, und auf der Zeitschiene kommt jetzt deshalb Druck auf den Kessel, weil das die DFL auch so möchte. Und die möchte jedes Jahr da eine Verbesserung sehen. Und du hast das angesprochen, es ist tatsächlich so, wenn die Bundesliga-Vereine jetzt für das Lizenzierungsverfahren für die nächste Saison, also für die Saison 2024/25, ihre 23er Bilanzen vorlegen müssen, dann muss jeder Bundesliga-Verein oder jeder Erstligist, der ein negatives Eigenkapital hat, eine Verbesserung halt von 10% ausweisen und jeder Zweitligist 5%. Schafft er das nicht, startet dieser Verein in die nächste Saison mit einem mit der Aberkennung von einem Gewinnpunkt, so heißt es, für die lizenzierte Spielzeit. So, und ab der Saison 25/26 gibt es dann halt 3 Punkte abgezogen. So, und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Verantwortlicher bei Schalke das will. Ja, wir kennen halt irgendwo alle Saisons, wo nicht nur 3 Punkte, sondern manchmal das Torverhältnis entscheidend ist halt. Und von daher, wenn Schalke irgendwann mal absteigen muss oder nicht aufsteigen kann, weil man diese Auflagen verfehlt hat und da 3 Punkte oder jetzt im ersten Jahr 1 Punkt abgezogen bekommen hat, halt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Vorstand halt überlebt. Also von daher muss ganz klar das Ziel sein, diese Auflagen tunlichst zu erfüllen. Eine Sache jetzt, die für Schalke vorteilhaft ist, das ist halt Juristendeutsch halt irgendwie sehr komisch formuliert, aber für Bewerber aus der zweiten Bundesliga, die im Kalender Jahr T-1, also im Vorjahr von der Bundesliga in die zweite Bundesliga abgestiegen sind, gilt das nicht. Da darf sich das negative Eigenkapital nur nicht verschlechtern. Also jetzt, ne, das wäre jetzt halt 23. Jetzt hat Schalke das Eigenkapital verbessert und vielleicht muss es das gar nicht fürs Lizenzierungsverfahren, weil man eben bei der DFL jetzt hinsichtlich in diesem Jahr Hertha und Schalke nicht so streng ist halt. Das ist nochmal so eine Ausnahmevorschrift halt irgendwie für Absteiger. Aber auf Sicht müssen wir einfach festhalten, wenn sich da nichts dran ändert, dann ist Schalke alleine aufgrund des Lizenzierungsverfahrens halt gezwungen, das negative Eigenkapital in deutlichen Schritten jedes Jahr abzubauen. In der zweiten Liga 5%, in der ersten Liga 10%. Und sag mal, umso geringer das negative Eigenkapital wird, umso geringer sind dann halt auch die absoluten 10% und 5% Portionchen, ist klar, ne? So, das ist, muss man halt.
Ja. Wobei man vielleicht da nochmal einwerfen muss, ich meine, danach sollte man jetzt nicht handeln, aber zumindest, wenn man sich so, sag ich mal, das Bigger Picture im Weltfußball irgendwie anguckt, ich sag mal, auch jetzt vielleicht nicht mal nur auf DFL-Ebene, sondern auch auf UEFA-Ebene, was da theoretisch Vereine, sag ich mal, für Strafen bekommen sollten, oder was, sag ich mal, dort irgendwo, ja, sag ich mal, niedergeschrieben steht, wer weiß, sag ich mal, ob die DFL das dann auch so hart durchziehen würde oder ob es, sag ich mal, da vielleicht nicht auch nochmal Lücken gibt oder Einigungen, die man irgendwie treffen kann. Ich meine, natürlich, darauf sollte man sich jetzt vor allem als Schalker Verantwortlicher nicht verlassen, aber
genau, ich sag mal so, wir drücken die Daumen halt. Wir drücken die Daumen halt irgendwie, können aber jetzt im Moment halt weiter nichts zu sagen, sondern müssen im Moment einfach mal diese Fakten akzeptieren. Ne? Abschließend dann halt auch nochmal einen Blick halt zur Entwicklung der Verbindlichkeiten. Und das geht alles miteinander einher. Ja, wenn man Gewinne macht halt irgendwie und die zu Einnahmen führen, dann habe ich halt irgendwie Geld übrig und kann eben halt auch meine Verbindlichkeiten abbauen. So, und was hat Schalke da geschafft? Da vergleichen wir jetzt mal die Zahlen halt 30.06. zum 31.12., also Bilanz zu Bilanz. Und da ist es, wenn man auf die Gesamtverbindlichkeiten schaut, Schalke jetzt gelungen, die Verbindlichkeiten um satte 15 Millionen Euro auf 165,1 Millionen abzubauen. Also auch das geht in die richtige Richtung. Vielleicht jetzt nochmal so mal einen Schlenker zurück. Ich finde das auch nochmal wichtig halt auch für die Zuhörer, damit man es versteht. Sag mal, obwohl jetzt die Gesamtverbindlichkeiten und auch die zinstragenden Verbindlichkeiten ordentlich reduziert werden konnten, beträgt das negative Zinsergebnis im abgelaufenen Halbjahr weiter 3,9 Millionen Euro. Ja, das sind nochmal 430.000 Euro schlechter als im Vorjahresvergleichszeitraum. Da fragt man sich auch, wie? Die Verbindlichkeiten sinken halt irgendwie und die Zinsaufwendungen steigen. Aber ich denke mal, das erklärt sich leicht halt irgendwie, das haben wir auch alle mitgekriegt, dass das Zinsniveau gestiegen ist halt in den letzten ein, zwei Jahren. Und obwohl Schalke halt vielleicht auch, mal Stichwort Anleihen, da jetzt halt für die nächsten Jahre, sagen wir mal, noch in Anführungsstrichen günstige oder alte Zinsniveaus kontrahieren konnte, scheinen doch halt irgendwie einige Darlehen da eine eher flexiblere Verzinsung zu haben. Und von daher ist trotz halt Verbindlichkeitenabbau das Zinsergebnis nochmal leicht um 430.000 Euro gesunken. Was mir aber wichtiger ist, dass man das versteht, deshalb nochmal ganz langsam, es gibt eben aber auch Vereine in der ersten und in der zweiten Liga, die aus unterschiedlichen Gründen gar keine Zinsen zahlen oder kaum Zinsen zahlen, weil sie in der Vergangenheit super gewirtschaftet haben oder weil es ihnen gelungen ist, aufgrund von ja, Sondermaßnahmen halt Eigenkapital von außen zuzuführen. Schalke muss oder musste jetzt im ersten Halbjahr 3,9 Millionen Zinsen zahlen. Das heißt, aufs ganze Jahr gesehen sind das circa 8 Millionen. Und Schalke muss eigentlich halt auch aufgrund vertraglicher Vereinbarungen regelmäßig Kredite, Stichwort Corona-Darlehen, zurückzahlen, sodass Schalke im Vergleich zu einem unverschuldeten Verein, der das nicht machen muss, jedes Jahr einen deutlichen Wettbewerbsnachteil hat. 8 Millionen Zinsen und dann halt eben noch das, was Schalke, den Betrag kann man jetzt nicht so ganz beziffern halt, vielleicht hat man da auch so eine gewisse Flexibilität, je nach Liga-Zugehörigkeit, aber da hat Schalke dann halt einen Wettbewerbsnachteil von, ich sag mal, 10 bis 15 Millionen Euro aufgrund der Misswirtschaft in der Vergangenheit. Ne? Das muss man sich eben auch immer vor Augen führen, dass jedes Jahr beträchtliche Summen des erwirtschafteten Cashflows flöten gehen, um Altlasten aus der Vergangenheit zu beseitigen halt. Ja, und abschließend halt zum Thema Geschäftsbericht vielleicht noch die Prognose für das gesamte Jahr 2023 und dann sinkt so ein bisschen die Laune. Hier schreibt der Vorstand, das muss ich jetzt auch wieder vorlesen, dass man für das gesamte Geschäftsjahr 2023 mit einem Gewinn im einstelligen Millionenbereich plant und dass die Verbindlichkeiten zum Ende des Geschäftsjahres leicht über dem Niveau des aktuellen Bilanzstichtages am 30. Juni liegen werden. Und was Schalke, seitdem ich mich mit den Zahlen für euch ein bisschen intensiver beschäftige, oder sagen wir mal, man könnte auch sagen, seitdem Frau Rühl-Hamers Finanzvorständin ist und nicht mehr der Peter Peters, Schalke hat die Zahlen im Griff, das heißt, Schalkes Prognosen stimmen. So, und von daher glaube ich, wenn jetzt nicht was Außergewöhnliches passiert, wird das halt auch dahin laufen. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, wir haben im ersten Halbjahr einen Gewinn von 9 Millionen erwirtschaftet. Der Vorstand plant für das gesamte Geschäftsjahr einen Gewinn im einstelligen Millionenbereich. Ergo geht man davon aus, dass im zweiten Halbjahr 2023 kein weiterer Gewinn mehr erwirtschaftet werden kann. Und das, obwohl noch 10 bis 15 Millionen Transfererlöse im Sommer in den Büchern des zweiten Halbjahres ausgewiesen werden. Und das ist erstmal, würde ich mal so sagen, ein bisschen shocking. Ja? Aber das ist die Realität. Das ist die wirtschaftliche Folge des Abstiegs. Insbesondere die Fernsehgelder und vielleicht auch andere ligaabhängige Einnahmen im Sponsoringbereich, auch Eintrittsgelder und so weiter, führen dazu, dass Schalke in 6 Monaten zweite Liga ohne Corona-Auflagen mit in der Regel einem ausverkauften Stadion nicht in der Lage ist, einen Gewinn zu erwirtschaften, obwohl man Spieler für 12 bis 15 Millionen Euro vertickt hat. Das finde ich halt irgendwie, ist bei mir nicht so klar, zeigt aber auf der anderen Seite, wie groß die Probleme eben noch sind, beziehungsweise wie fatal der letzte Abstieg eben gewesen ist.
Also, das heißt, man muss ja wirklich sagen, ist ja wirklich jetzt eher dann doch schon ein positiver Ausreißer, weil jetzt sag ich mal auch auf die längere Sicht, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr weiterhin in der zweiten Liga spielen, wenn, sage ich mal, alles glatt läuft. Es sei denn, sage ich mal, da kommt jetzt noch so eine riesige Büskenserie.
Ja, wir sind doch gerade in Form, Julian.
Stimmt, zwei Siege in Folge, ne? Jetzt geht's wieder nach ganz oben. Sind, glaube ich, auch gar nicht mehr so viele Punkte nach oben, aber dazu kommen wir später. Nee, aber wenn wir es schon, sag ich mal, nicht schaffen, mit 10 bis 15 Millionen Euro Transfererlösen einen Gewinn zu erzielen, ich sag mal so, es wird für uns, glaube ich, auch schwer werden, jedes Jahr 10 bis 15 Millionen zu erwirtschaften. Ich meine, möglicherweise, klar, ist mit Ultra Ogo, hat man jetzt vielleicht, sag ich mal, im nächsten Jahr jemanden.
Hast du einen Joker, aber auch.
Genau, hast irgendwie einen Joker. Rein. Aber spätestens dann sollte man nicht da wieder, sag ich mal, einen Spieler haben, der für eine relativ hohe Summe gehen kann.
Genau. Ja, also wie gesagt, das leitet ja jetzt halt zum Sport über halt, ja, das ist ja das Schöne. Wir unterhalten uns ja nicht über die Finanzen von Schalke, weil wir jetzt Aktionäre sind, sondern wir sind Fans halt irgendwie, haben aber verstanden halt, dass die Finanzen eben halt auch eine sehr, sehr wichtige Rahmenbedingung sind für sportlichen Erfolg. Und ja, die Fragen, die würde ich jetzt gerne der Frau Rühl-Hamers halt im nächsten Mitgeredet stellen halt irgendwo und dass man da mal wirklich Antworten bekommt, weil das ist eben so, dass es Schalke noch nicht gelungen ist. Ich will das gar nicht bewerten. Die Ausgaben so zu reduzieren, dass wir auch ein dauerhaftes Zweitligaszenario überleben können. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, es geht jetzt eben auch nicht darum, sich da einfach nur so durchzuwursteln, sondern wir müssen, solange das negative Eigenkapital noch sich auf 100 Euro beläuft, müssen wir eben spätestens halt im nächsten Jahr, wenn wir diesen Bonus als Absteiger nicht mehr haben, müssen wir auch in der Lage sein, in der zweiten Liga einen Gewinn von 5 Millionen zu erwirtschaften. Das sind einfach mal Fakten. Julian, ich gebe dir recht, man kann vielleicht auch Dinge wegverhandeln halt, aber Stand heute ist das die Zielsetzung und da muss man sich wirklich fragen, ist der Verein so, wie er im Moment aufgestellt ist und vom Vorstand gesteuert wird, dazu in der Lage? Ja, da würde ich jetzt erstmal ein Fragezeichen machen, da gibt's eben halt auch, stimmt nicht ganz. Da gibt's halt eine Antwort, weil man muss bei solchen Sachen immer vorsichtig sein, was sagt der Vorstand wirklich? Der Vorstand schreibt selber im Zwischenbericht, und da zitiere ich jetzt wieder, damit ich keinen Fehler mache, dass ein dauerhaftes Verbleiben in der zweiten Liga zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation führen könnte, da man die Ausgaben nur bedingt angepasst bekommt. Hier wird aber auf stille Reserven im Bereich der Werbe- und Catering-Rechte verwiesen. Ja, also das auch, man auch auf sich wirken lassen. Der Vorstand sagt, man kriegt die Ausgaben nur bedingt angepasst. Da fällt es jetzt schwer. Habt ihr euch das überhaupt vorgenommen? Sollte man sich da jetzt was vornehmen? Sollte man halt irgendwo auf der Geschäftsstelle da halt auch für einen größeren Kahlschlag sorgen? Ist das Schalke? Will man das? Was löst das aus? Aber Stand aktuell ist und der Vorstand halt weist selber darauf hin, bleiben wir dauerhaft in der zweiten Liga und sozusagen müssen wir diese dadurch bedingte schlechtere Einnahmensituation, Stichwort Fernsehgelder, hinnehmen, dann sind wir im Moment nicht in der Lage halt, unsere Ausgaben da anzupassen. Und da wird jetzt sozusagen als Rettungsanker das Stichwort Verkauf von stillen Reserven im Bereich der Werbe- und Catering-Rechte verwiesen. Kann ich gar nicht zu sagen halt, was das halt für Beträge sind, die Schalke da erlösen würde. Positiv kann man sagen, der Vorstand hat das Problem gesehen und hat schon einen Rettungsplan halt in der Schublade halt. Ne? Wissen selber, dass sozusagen die alternative Rettung über eine, ich nehme das böse Wort mal trotzdem in den Mund, Ausgliederung ja quasi halt auch von den Mitgliedern abgelehnt wurde. Das Ganze halt auch verfolgt. Ich finde, das hat der Vorstand aber auch nicht richtig beworben halt irgendwie, ja, und den Fans das Ganze halt auch nicht schmackhaft gemacht. Mal so. Wenn man als Fan denkt halt, Ausgliederung, das ist im Prinzip das, dann droht das Gleiche halt wie bei Hertha BSC oder Newcastle und United halt, dann hat man da sicherlich halt als Schalke-Fan keinen Spaß dran. Ich denke aber, wenn man wirklich will, würde es auch Möglichkeiten geben, auf Schalke eine Eigenkapitalzufuhr über eine Ausgliederung vorzunehmen, die den Fans und Mitgliedern halt auch gefallen würde. Ja, Stichwort Genossenschaft, das müssen ja jetzt irgendwie keine Scheiß halt irgendwie, die müssen ja nicht Anteilseigner von Schalke werden, sondern man könnte ja auch versuchen, ähnlich wie bei der Volksbank Ruhr Mitte halt, ja, da bin ich auch Genosse, dass man eben da halt Wege führt oder Wege findet, halt die 175.000 Mitglieder halt irgendwie zu Genossen zu machen halt und darüber das ganze wirtschaftliche das Problem abwendet, ohne dass Fremde bei Schalke mitreden, sondern ganz im Gegenteil halt irgendwie, dass wir Fans als Genossen halt irgendwie den Vorständen halt irgendwie vielleicht noch halt viel stärker halt auf die Finger schauen können. Aber im Moment, glaube ich, wird das nicht diskutiert, sondern aktiv spricht der Vorstand halt eben von stillen Reserven im Bereich der Werbe- und Catering-Rechte. So, jetzt muss ich einmal gucken, was ich sonst noch auf meinem Stichwortzettel habe, was ich dann vielleicht auch mit euch dann auch diskutieren wollte. Also es ist einfach so, und da gibt's halt im Internet halt auch nochmal sehr gute Informationen, dass, ich will nicht sagen, dass das Geschäftsmodell so einfach ist, aber ein Bundesliga-Verein, der ist eben sehr, sehr stark davon abhängig, wie hoch die TV-Gelder ausfallen. Und wenn man sich jetzt da halt mal so ein bisschen im Internet recherchiert, dann stellt man eben fest, und das passt auch zu den bilanzierten Zahlen von Schalke, dann hat halt Schalke in der Zweitligasaison 21/22 Fernsehgelder bekommen von 23,3 Millionen und war damals Spitzenreiter. Ne? Ihr kennt das halt, irgendwie, da wird so eine 5-Jahres-Wertung gemacht oder sogar eine 10-Jahres-Wertung, da hat man 2 Millionen fast mehr bekommen als Werder Bremen. So, dann ist man aufgestiegen und dann ist dieser Betrag angestiegen von eben 23 Millionen auf 43 Millionen, also circa 20 Millionen. Das passt halt eben zu den 12 Millionen im Halbjahr. Und damit war Schalke 14. in der Rangliste der Fernsehgelder. Da waren eben noch aufgrund der Vergangenheitsperformance Augsburg, Stuttgart, Bremen und insbesondere Bochum. Ja, Bochum lag dann nur bei 33 Millionen. So, und jetzt ist Schalke abgestiegen. Und jetzt, das muss man sich auch vor Augen führen, wie schwer der Job ist halt irgendwie von Frau Rühl-Hamers. Jetzt ist Schalke wieder in der zweiten Liga und anders als vor 2 Jahren, als Schalke 23,4 Millionen Euro bekommen hat, ist aufgrund dieser Seite halt im Internet, bekommt Schalke jetzt halt nur noch Fernsehgelder in Höhe von knapp 20 Millionen Euro. Also da sind jetzt nochmal 3 Millionen flöten gegangen. Die ganzen anderen Vereine von unten, Düsseldorf, Paderborn, die schieben immer weiter ran. Das heißt, die Unterschiede halt irgendwie in der zweiten Liga sind viel geringer als in der ersten Liga. Ja, das führt dann halt auch zu dieser Ausgeglichenheit. Und jetzt kommt halt das Betrübliche. Schalke bekommt jetzt auch nicht mehr die meisten, die höchsten Fernsehgelder, sondern Hertha BSC als Mitabsteiger liegt da halt um gut 2 Millionen drüber. Aber jetzt als Beispiel, wer ist jetzt halt in der Tabelle, ja, lassen wir mal Karlsruhe weg. Ich finde ja Hannover, ne, ist auch mal ein schönes Beispiel. Oder St. Pauli ist noch besser halt, weil die ist wahrscheinlich jetzt wirklich den besten Fußball spielen und wenn sie nicht abkacken in der Rückrunde, wirklich aus meiner Sicht sehr gute Aussichten haben aufzusteigen. Wir bekommen knapp 20 Millionen Euro, St. Pauli bekommt 11,7 Millionen Euro. Das heißt also, wir haben da einen wirtschaftlichen Vorteil aufgrund der Fernsehgelder aktuell von 8,2 Millionen Euro. So, jetzt gucke ich aber mal eben auf meinen Ausdruck von der DFL, wie hoch denn das negative Eigenkapital von St. Pauli ist und wie hoch die Zinsaufwendungen sind. So, Moment, zweite Liga, Zinsen, Finanzergebnis. Oh, St. Pauli, ja doch, guck mal. Die zahlen halt auch im Jahr 1,3 Millionen Zinsen, aber nicht 8. Das heißt, wir bekommen halt, das habe ich gesagt, 8, 9 Millionen mehr Fernsehgelder, zahlen aber, ohne dass wir irgendwelche Kredite tilgen, zahlen aber alleine 7, 8 Millionen Euro Zinsen mehr. Das heißt, wir brauchen die Fernsehgelder, um die Zinsen zu zahlen und sind nicht in der Lage, bessere Stürmer oder Torhüter zu kaufen. Das muss man sich immer vor Augen führen. Sagen wir mal, dass es für Schalke eben aufgrund der Altlasten halt schwierig wird, sich halt, oder sagen wir mal, dem Lizenzspielerbereich da halt höhere Budgets zur Verfügung zu stellen, weil das Geld halt wirklich in einem großen Ausmaß drauf geht für diese Altlasten. Und was besonders interessant ist, ich weiß nicht, ob das alles so stimmt halt, aber die machen halt auf ihrer Seite, das ist einfach nur fernsehgelder.de, auch noch immer so ein Preview für die kommende Saison halt, ja. Und den haben sie natürlich jetzt, machen sie natürlich jetzt aufgrund des aktuell schlechten Tabellenplatzes von Schalke, der natürlich mit einem hohen Gewichtungsfaktor einfließen wird in die Verteilung der Fernsehgelder im nächsten Jahr. So, und da wäre jetzt halt, wenn Schalke jetzt wirklich mit sagen wir mal, mit einem Tabellenplatz halt im unteren Zweitligadrittel landet halt, dann würden halt fürs nächste Jahr aufgrund dieser, sagen wir mal, Internetseite die Fernsehgelder halt um 5 Millionen Euro sinken und Vereine wie Düsseldorf oder wenn wir mit Augenhöhe gleich bald mit Holstein Kiel halt irgendwie, ne? Das zeigt halt, dass das Ganze plus, halt.
Da hast du jetzt aber noch nicht die
den gestrigen Spieltag mit drin.
Nee, das wollte ich nicht sagen.
die Zinsaufwendungen drin.
Ne? Genau, da sind halt jetzt noch nicht die Zinsaufwendungen
drin. Nee, nur Fernsehgelder,
Genau, genau, genau. Das heißt, man müsste ja bei uns im vielleicht Holstein Kiel kann man dann ja wieder, weiß nicht, 7-8 Millionen Euro Zinsaufwendungen womöglich abrechnen.
Ne? Also eigentlich haben wir sogar einen Wettbewerbsnachteil trotz höherer Fernsehgelder. Aufgrund unserer vergangenen Misswirtschaft.
Genau,
das sollte der Fall eintreten.
Genau. Wie, sag mal, es führt jetzt, sagen wir mal, in Richtung Sport. Wenn man jetzt alles so zusammennimmt, halt, ja, was Peter Knebel gesagt hat, wo wir in, ich weiß nicht, hat er gesagt, 2026 oder in 6 Jahren, ich habe das wieder vergessen. Sagen wir mal, oberes Drittel der ersten Liga.
Ich glaube, das war irgendwie der 5 Jahres.
Ja, genau, 5 Jahres, passt ja dann so einigermaßen. Ein Kaderwert wieder schaffen halt von 200 Millionen Euro, dann glaube ich, sprechen die wirklich das aus, was notwendig ist. Wir denken immer, das sind Visionen, aber erzählt ja da. Aber ich glaube, das ist der aktuelle Plan der Verantwortlichen auf Schalke, dass man es schafft, Schalke wieder da hinzuführen halt irgendwie. Und wie gesagt, und das nicht erst in 5 Jahren, sondern kontinuierlich, weil wir ja jetzt gelernt haben heute, dass Schalke nicht erst in 5 Jahren halt wieder einen Kader haben will, der dann halt einen Wert hat von 200 Millionen Euro, sondern aus meiner Sicht ist Schalke, so wie sie jetzt aufgestellt sind, gezwungen, jedes Jahr sportlich besser zu werden und trotzdem jedes Jahr Spielerwerte zu schaffen, die man am Transfermarkt auch erlöst. Das heißt also, nicht nur fiktive Werte erzielen, sondern im Prinzip muss Schalke halt irgendwie jedes Jahr, so einen Wert halt so von 10 Millionen Euro verkaufen, um den ganzen Laden am Leben zu halten halt irgendwie so.
Das klingt jetzt hart, weil
das klingt,
ich sag mal, durch die Medien hat man ja einfach nur von den 10 Millionen Gewinn gehört. Ich meine, es war natürlich jetzt auch zu denken, dass dadurch jetzt nicht alles rosig ist, aber ich glaube, man merkt einfach, in was für einer verzwickten Lage dann Schalke irgendwo ist und auch was das dann auch für Auswirkungen auf Sportlich hat, weil dass man, also Schalke ist dazu ja eigentlich verpflichtet, sage ich mal, die über die nächsten Jahre oder müsste dann ja andauernd überperformen. Das ist natürlich auch nicht komplett unmöglich. Ich glaube, man sieht es jetzt an so einem Beispiel wie Union Berlin, dass es funktionieren kann, aber ob das jetzt wirklich dann auch
Union wieder... Union Berlin ist auch einmal in 15 Jahren jetzt passiert. Ne?
Muss man genau, genau. Also das ist halt sehr, sehr schwierig und vor allem, sag ich mal, was jetzt andere Vereine, wie zum Beispiel Pauli oder sowas, die können es sich ja irgendwie erlauben. Natürlich, die wollen auch gerne aufsteigen. Aber solche Vereine wie jetzt Pauli oder Düsseldorf oder sowas, die haben aber auch die Zeit, sag ich mal, 2-3 Jahre in der zweiten Liga zu gesunden, vielleicht eine Mannschaft, sag ich mal, zusammenzustellen, die sich einspielen kann. Ich meine, man muss, glaube ich, kein Hellseher sein, dass dieses Jahr mit dem Aufstieg mehr als schwer wird. Aber eigentlich sind wir jetzt nahezu verpflichtet, dann nächstes Jahr aufzusteigen. Was jetzt auch, also ja, es ist...
Man kann das so zusammenfassen halt irgendwie, ja. Man muss wirklich sich trotz der nicht ganz so günstigen Rahmenbedingungen halt, dass wir eben jetzt, das schreibt sie auch nochmal, genau, das ist auch eine Originalaussage von Frau Rühl-Hamers. Wir haben im Geschäftsbericht, wir haben dem Lizenzspielerbereich ein Budget zur Verfügung gestellt, was sich im oberen Drittel der zweiten Liga befindet. Also, wenn man da zwischen den Zeilen liest, Wir sind aber nicht Primus in der zweiten Liga halt, ja. Sagen wir mal, jetzt müssen jetzt halt nicht über die Spieler im Einzelnen reden halt, oder jetzt noch nicht, aber der Gesamtverein stellt dem Lizenzspielerbereich ein Budget zur Verfügung im letzten Jahr in der ersten Liga, das zweitgeringste, und so, jetzt Schröder, sieh mal zu, dass du drin bleibst. Und jetzt hat Hechelmann halt ein Budget im oberen Drittel der zweiten Liga und soll möglichst aufsteigen halt, ja. Das zeigt eben, sagen wir mal, wie schwer die Aufgabe ist und, sagen wir mal, dass eben halt auch nahezu jede Entscheidung, das wird sich nicht vermeiden lassen halt irgendwie, aber sagen wir mal im Trainerbereich, da haben wir jetzt schon wieder was korrigieren müssen halt, aber auch, sagen wir mal, auf dem Feld, im Kader halt, die Verantwortlichen oder die für den Sport Verantwortlichen dürfen sich eigentlich nicht mehr so viele Fehlschüsse erlauben. Und wenn man jetzt aus meiner Sicht halt mal zurückschaut, dann hat Frau Rühl-Hamers ja in Teilen sogar recht. Ich mache jetzt auch mal so ein Blaming halt. Wenn der Sport es im letzten Jahr geschafft hätte halt, einen anderen Torwart ins Tor zu stellen als den Schwolo, dann wären wir jetzt noch in der ersten Liga. Also ich würde sogar fast sagen, selbst wenn, obwohl der Freisel sicherlich nicht der Top-Keeper halt in der zweiten Liga war und mit Bielefeld dann abgestiegen ist, aber wenn ich die ganzen Bollen halt vom Schwolo halt zusammenzähle halt und die auch zu Punktverlusten geführt haben, dann hätte ein normal performender Torwart, vielleicht sagen wir mal auch der Fährmann halt, ja, wenn der jetzt sagen wir mal die fit gewesen wäre und in der Hinrunde halt die Form von der Rückrunde gehabt hätte, das hätte trotz Frank Kramer halt irgendwie gereicht, um in der ersten Liga zu bleiben. Also von daher, wenn man sich glaube ich jetzt mit Frau Rühl-Hamers unterhalten würde, sagen, das hätte doch gereicht, das sind immer nur so Kleinigkeiten halt, nur muss man sagen, dass die Budgets sind für sagen wir mal die Erreichung der sportlichen Ziele dann nicht ausreichend hoch bemessen, dass da halt viel Luft ist halt irgendwie für die Korrektur von Fehlmaßnahmen. Wir können jetzt nicht ständig halt unseren Trainer rausschmeißen. Wir können auch nicht ständig halt in der Rückrunde halt massenhaft Spieler halt ausleihen halt, die sozusagen die Qualität kurzfristig so erhöhen. Da ist also eben richtig Druck auf die sportlich Verantwortlichen, dass sie im Rahmen der schlechter gewordenen Möglichkeiten dann trotzdem performen. Eine Info möchte ich aber doch noch rauslassen, weil sie eben, die steht auch nicht im Geschäftsbericht, aber auch bei den Finanzkennzahlen halt auf der Seite der DFL. Und ich finde, das ist auch nochmal das wäre auch für mich nochmal eine Frage, nicht nur an Frau Rühl-Hamers, sondern auch an den Kollegen Hechelmann und Knebel. Ich bin nicht der Meinung halt irgendwie, dass man jetzt halt sozusagen Lizenzspielermannschaft halt zwingend ausspielen oder sagen wir mal Verwaltungsangestellte auf der Geschäftsstelle halt ausspielen muss halt gegen Budgets für Lizenzspieler halt. Ich kann das verstehen, dass man sagt halt, was kann jetzt halt die Buchhalterin oder Trikotverkäuferin dazu halt irgendwie, wenn der Torwart die Bälle nicht hält halt. Also ich habe da eine gewisse Sympathie für. Was aber definitiv halt keine Schalker sind, das sind die Spielerberater. Und wenn man sich da anschaut, was Schalke in den letzten beiden Jahren halt an Geld ausgegeben hat halt für Spielerberater, dann wird mir spätestens da richtig schlecht. Das war darf ich keinen Mist vorlesen, wo sind die markierten Zahlen? Da waren einmal 9 Millionen, hier einmal 7 Millionen. Geschäftsjahresende 2021 ist schon ein bisschen länger her. 9,9 Millionen für Spielerberater. Davon hat keiner ein Tor geschossen auf Schalke halt oder eine Bratwurst verkauft, ja. Das sind Leute, die haben mit Schalke nichts zu tun und ziehen sich da 10 Millionen Euro raus in 21. Und selbst in 22 waren es nochmal 7,2 Millionen Euro. Und wenn man sich dann anschaut, jetzt wieder im Quervergleich halt, ja, wo liegen da andere Vereine? Da muss man jetzt nicht nach Bayern München gucken oder Borussia Dortmund halt, sondern jetzt beispielsweise in der zweiten Liga. Da hat es gerade mal Düsseldorf geschafft, 1,1 Millionen auszugeben. Greuther Fürth merkwürdigerweise 1,6 Millionen. Hamburg 2,3, Hannover 1,1 und Nürnberg 1,1. Alle anderen Vereine in der zweiten Liga halt irgendwie liegen deutlich unter einer Million. Und selbst wenn man halt in die erste Liga schaut, dann sind diese 7 Millionen bei anderen Vereinen nicht erforderlich, ja. Immer 60 Sekunden verweilen. Augsburg 3,3, Union Berlin 3,1, Bochum 1,9, Bremen 1,9, Darmstadt, okay, weil da zweite Liga 0,7, Freiburg 4,4, Heidenheim 0,6, erster FC Köln, na gut, ist der Held auch weg, der hat, glaube ich, auch viel mit Spielerberatern zusammengearbeitet, wenn ich das mal anmerken darf. 5,4 Millionen, aber immer noch keine Schalke-Werte halt, ja. Und so geht das weiter halt. Und das ist aus meiner Sicht jetzt, wäre das auch eine Frage, Leute, ja, kriegt ihr das nicht selber hin? Oder könnt ihr euch nicht auf Spieler konzentrieren, wo man nicht noch begleitend Unsummen an Spielerberater ausgeben muss, die keinen weiteren Nutzen verbringen. Das ist aus meiner Sicht, und das zeigt sich im Quervergleich, das scheint nicht nötig zu sein, halt, wenn man auf eine gewisse Art und Weise anders arbeitet. Ja, ich weiß nicht, warum das bei Schalke, was der Grund ist, warum wir da so viel...
Ich kann mir zumindest vorstellen, sage ich mal, dass der Grund, warum wir zumindest mehr haben als andere Vereine, ist, weil wir wahrscheinlich auch in den letzten ein, zwei Jahren auch einfach deutlich mehr deutlich mehr Transfers,
Transferbewegungen,
getätigt haben. Ob das jetzt aber, sage ich mal, dann siebenfach so viel war wie bei anderen Vereinen, glaube ich, können wir eigentlich alle bezweifeln.
Nee, mal Julian, du kennst mich ziemlich gut. Ich will am Ende halt irgendwie nicht damit aufhören, okay, jetzt ist ja, hört sich ja keiner heute Nachmittag an halt irgendwie, aber dass es all euren Hörern morgen schlecht geht und die sich denken, oh, ja, wie soll das weitergehen halt, ja, der Professor der Finanzen oder so, wie Peppo mich mal da genannt hat, halt in einem anderen Podcast, den ich auch sehr schätze und empfehle halt, der macht da gar keine Hoffnung. Nee, es gibt Hoffnung halt irgendwie, ne? Also wenn man das alles nochmal zusammenbindet halt irgendwie, wir müssen in der zweiten Liga einen Gewinn machen von 5 Millionen, in der ersten Liga von 10 Millionen, solange die DFL da nicht irgendwie gnädig wird. Wir müssen Kredite tilgen halt. Wir brauchen halt eine wettbewerbsfähige Mannschaft und so weiter halt irgendwie. Und wenn man dann wirklich schaut, wo sind da jetzt, ja, aus meiner Sicht wirklich low-hanging fruits. Wo kann man Geld sparen, ohne dass das wehtut? Ne, da verschlechtert sich nicht die Stimmung auf der Geschäftsstelle. Da haben wir halt irgendwie, der Trainer ist nicht sauer, weil ich wirklich der Meinung bin, dass man zusehen muss, dass man eben dann halt zunehmend Spieler verpflichtet, die da anders aufgestellt sind und die man eben bekommt, ohne dass man da solche hohen Summen für Spielerberater zahlen muss. Das ist aus meiner Sicht, ja, ich sag das mal so deutlich, a waste of money. Und da frage ich mich halt irgendwie, warum ist das bei Schalke nötig? Aber ich, wie gesagt, ich kann mir das nicht beantworten. Die Anzahl der Transferbewegungen macht vielleicht Sinn, insbesondere wenn man sich halt irgendwie von Spielern trennen will, die auf hochdotierten Verträgen sitzen. Aber in der Situation sind wir ja nicht. Im Spielerbereich, wir haben ja jetzt aktuell keine Altlasten halt irgendwie. Vielleicht ergeben sich da wieder neue halt irgendwie im Moment. Aber das sind ja alles in einem viel kleineren Bereich. Wenn man jetzt halt den, ich sag jetzt mal Stichwort, wie heißt der, unser Verteidiger, Baumgartel oder Seguin, das sind jetzt halt so Spieler, wo man Anfang November denkt, hätte es das mal lieber nicht gemacht im Juli, aber von denen kriegt man sich ja halt irgendwie viel leichter getrennt halt als irgendwie von Kabak, ich weiß nicht, ich muss den ganzen Namen jetzt nicht mehr aufzählen halt, wisst ihr selber, so, und von daher glaube ich, dass das halt so ein lohnenswerter Bereich ist, wo man ordentlich halt Millionen einspart halt irgendwie, ohne dass man sportliche Ziele verfehlt oder da halt, sag mal, unsoziale Maßnahmen ergreifen muss halt auf der Geschäftsstelle. Das wäre es jetzt aber so aus meiner Sicht zum Themenkomplex Finanzen. Habt ihr noch Fragen jetzt dazu an mich?
Ich, also meinerseits nicht. Ich glaube, Moritz, du...
Meinerseits auch nicht.
Schaust du aus? Deswegen
würde an der Stelle aber ganz cool, wenn Zuschauer Fragen haben, können sie uns die gerne zukommen lassen. Ich meine, der Kontakt zum Jürgen ist ja relativ einfach herzustellen. Wir können dann auch immer mal wieder nachhaken oder was weiß ich nicht. Könnt ihr die gerne stellen. Wie gesagt, Social Media, Twitter, Instagram, wisst ihr alles. Und genau, wenn es irgendwelche Fragen von euch gibt, kriegen wir mit Sicherheit auch beantwortet.
Ja, immer gerne. Ich helfe da gerne. Ich helfe da wirklich gerne. Aber ich muss aber auch wirklich ehrlicherweise sagen, ich habe mich jetzt fast nackig gemacht halt, ja, weil ein externer Leser, der findet da ja nicht mehr so viel zusätzliche Informationen im Geschäftsbericht. Das heißt, gerne Fragen halt, ja. Aber ich hoffe wirklich halt, dass Frau Rühl-Hamers noch die Zeit, aber auch die Lust findet, sich jetzt alsbald mal zur Verfügung zu stellen und die aktuelle Entwicklung der Zahlen den Mitgliedern nochmal erklärt. Und spätestens da können, sagen wir mal, diese ganzen Fragen, die wir jetzt auch nicht beantworten konnten, dann halt gestellt werden halt. Und dann sollte es halt irgendwie vernünftige Antworten geben.
Ja, ich bin schon gespannt, ob das stattfindet, und wenn, freue ich mich darauf, dass dann die Fragen von uns oder eben von euch dann möglicherweise gestellt werden. Mal gucken. Aber ich kann es mir eigentlich kaum mehr vorstellen, weil es ja auch schon 2 Wochen her ist. Plus man hat, sag ich mal, noch keine Ankündigung gehört. Von daher glauben wir mal weniger dran. Übrigens könnt ihr uns auch fragen, was uns jetzt auch aufgefallen ist. Ich glaube, seit neuestem geht das. Kann man uns sogar auch Fragen oder Antworten oder Nachrichten sogar selbst über Spotify schicken. Wir können da jetzt nicht zwingend drauf antworten, aber können da trotzdem im Podcast darauf eingehen. Ist ja vielleicht auch für diejenigen ganz gut, die jetzt vielleicht kein Twitter oder kein Instagram haben. Also auch da kann man uns relativ einfach erreichen. Von daher würde ich jetzt fast sagen, wo wir mit den Finanzen so ein bisschen durch sind, dass wir vielleicht zum Tagesgeschäft kommen, zum Tagesgeschäft Sport.
Darf ich dir noch weiter drin bleiben?
Ja klar, wir
zählen auf deine...
Ist ja auch, wir sind ja gerade in einer brisanten sportlichen Lage. Genau. Ist ja auch nochmal interessant, eine dritte Meinung zu hören.
Ja, wir zählen ja auf die Perspektive. Jetzt hier vielleicht mal eine kleine finanzielle, sag ich mal, Einleitung des Themas. Zumindest, sag ich mal, vergangenen Dienstag war es doch, Dienstag. Ah. Haben es vertan, sag ich mal, zumindest die ersten 900.000 Euro relativ einfach einzusammeln, indem wir ja in Pauli, auf Pauli, aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Ich glaube, wir alle sprechen da, glaube ich, gleich lieber über das Nürnberg-Spiel. Aber ich glaube, zumindest ein paar Worte darüber müssen wir noch hier zum Besten geben. Ich glaube, dass wir beide zusammen Schalke gucken, bringt auf jeden Fall nicht so viel Glück.
Ich glaube auch nicht, nein.
Das war doch irgendwie, ich finde es halt gut gestartet, aber dann doch irgendwie auch ein bitterer Dienstagabend. Weil ich meine, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich finde, in der ersten Halbzeit war man gut im Spiel, auch vielleicht gar nicht so unverdient in Führung. Aber in der zweiten Halbzeit und dann auch in der Verlängerung war es halt ein Klassenunterschied, mehr als ein Klassenunterschied. Man hatte irgendwie nicht das Gefühl, als könnte Schalke noch irgendwas dagegen setzen. Man muss sich vielleicht die Frage stellen, lag die erste Halbzeit eher an Pauli oder kann Schalke sich nur eine Halbzeit konzentrieren? Hat sich jetzt in Nürnberg auch schon wieder fast so ein bisschen angedeutet. Wir kriegen es nicht über 90 Minuten gespielt und zumindest in der Partie fand ich was wirklich drastisch. Also ich glaube, als Außensteher, es ist verrückt, sage ich mal, wenn man sieht, dass da im Prinzip eigentlich zwei Mannschaften gespielt haben, die vor der Saison beide Aufstiegsambitionen hatten. Es hat sich aber eher so angefühlt wie ein Erstligist gegen Drittligisten.
Hat sich angefühlt wie ein Erstrunden-Pokalspiel, wo gerade ihr Mainz 05 gegen, weiß ich nicht, Alemannia Aachen oder was spielt. Erste Halbzeit bin ich bei dir, war für ein Auswärtsspiel auf Pauli ziemlich gut. Du bist effizient gewesen, dann noch vor dem Tor mit dem Freistoß. Solche Mittel brauchst du einfach auch, wenn du gerade auf frischen neuen Trainer hast und, weiß ich nicht, spielerisch jetzt noch nicht alles passen kann. So ein bisschen Zufall ist da immer noch dabei. Ist ja auch, wenn wir vielleicht aufs Nürnberg-Spiel kommen, auch noch immer noch dabei. Aber man muss ja auch sagen, man ist vornherein nicht als Favorit auf Pauli gefahren und deswegen war die erste Halbzeit okay. Und für jemand, der, weiß ich nicht, nur auf Kicker am Ende schaut, auch Pauli hat nach Verlängerung 2-1 Schalke geschlagen, klingt auch erstmal noch vom Ergebnis in Ordnung, aber der Auftritt der zweiten Halbzeit war irgendwo erschreckend. Man hat sich angefühlt, als wärst du quasi ein Mann Unterzahl gewesen. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft nicht mehr konnte, was stark danach aussah, aber auch widersprüchlich ist mit den Meldungen, wo man ja immer gehört hat, dass Thomas Reis damals ja immer so überhart trainiert hätte. Eigentlich sollten die alle topfit sein.
Vor allem war ja auch noch einigermaßen viel Rotation gegeben hat, sag ich mal, zum vergangenen Wochenende. Ich glaube, auf 5 oder 6 Positionen wurde oder musste gewechselt werden aufgrund von angeschlagenen oder Verletzten. Also eigentlich sollte die Mannschaft fit sein, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ja, aber im Prinzip war es in Halbzeit 2 trotz Führung. Pauli konnte sich den Ball in unserer Hälfte hin und her schieben mit ihrer Viererkette, die sie da gespielt haben. Das war schon erschreckend. Wir hatten überhaupt gar keinen Gegnerdruck mehr. Und den Kampf kann man sicherlich nicht absprechen. Die Spieler haben sich noch reingeworfen und versucht, irgendwie das Ergebnis zu halten. Aber du hast einfach gemerkt, die kommen nicht mehr mit Pauli. Also Pauli hat uns hin und her gespielt. Am Ende kann man noch sagen, ey, die Tore sind irgendwo unglücklich. Ja, aber wenn du so oft irgendwie der Ball vor dem 16er, vor deinem eigenen 16er hin und her gespielt wird, dass da mal ein Abschluss an die Hand kommt, ist dann auch irgendwie logisch. Und 2-1 in der Verlängerung war dann ein Standard, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, ne? War ein Kopfballtor von Hartl oder Eggestein. Ja, dann kann man sagen, ein bisschen mehr Spielglück gewinnst du trotzdem irgendwo oder kannst du dich vielleicht noch ins Elferschießen retten, aber es wäre auch wirklich nur noch ein Retten gewesen und Pauli ist letzten Endes verdient weitergekommen und hat uns auch mehr oder weniger komplett die Grenzen aufgezeigt.
Ja, aus meiner Sicht ist mir viel hinzuzufügen. Es ist halt so, wie es ist, dass einfach, ich weiß nicht, St. Pauli, glaube ich, jetzt aber auch einen richtigen Lauf hat, ne? Saisonübergreifend, die strotzen vor Selbstbewusstsein. Das Spiel mit meiner Frau geguckt und die muss das ja jetzt auch seit über 30 Jahren schon machen und ist dann auch schon so eine kleine Expertin und wir haben beide gesagt halt irgendwie auch schon in der ersten Halbzeit, obwohl St. Pauli da noch Schwierigkeiten hatten, aber spätestens in der zweiten Halbzeit, man würde sich mal wünschen, Schalke wieder so spielen zu sehen, ne? Diese ganzen Basics, Freilaufverhalten halt, Dreiecke bilden und so weiter. Da ist Schalke im Moment nicht zu in der Lage. Ich denke mal, da ist auch im Offensivbereich, das dauert. Was eben aufgefallen ist, fand ich, das ist einmal positiv, dass die Gesamtorganisation auf dem Platz wieder deutlich besser ist. Das in den letzten Reisspielen und auch bei den Interimspielen, wo wir, sagen wir mal, keinen neuen Cheftrainer hatten, das war für mich überhaupt nicht mehr zu verstehen, was ich da gesehen habe, welche Lücken sich da aufgetan haben. Das ist deutlich besser geworden. Und wenn man es auf Ergebnis guckt, 90 Minuten 1-1, sicherlich mit viel Glück. Da gab es eben auch positive Sachen zu entdecken. Und ich finde das auch positiv. Ist natürlich jetzt für den Trainer einfach, weil er für die Saisonvorbereitung nicht verantwortlich war, dass er es auch klar anspricht, dass es eben konditionelle Defizite gibt halt. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil, ja, vor 30, 40 Jahren hätte ich noch gesagt, in eurem Alter, ja, mal mehr trainieren im Winter halt. Jetzt sogar mal aufgrund meiner Lebenserfahrung, auch im sportlichen Bereich, habe ich mittlerweile die Befürchtung, dass ein Trainer nicht nur Spieler nur begrenzt schneller machen kann, sondern eben, und das wisst ihr doch auch selber halt, irgendwie als, sagen wir mal, im Jugendbereich, habt ihr ja, sagen wir mal, sogar überkreislich gespielt, aber jetzt als Kreisliga-Fußballer, es hat auch nicht jeder Spieler die gleiche Lunge. Also will damit sagen halt, vielleicht haben wir im Moment halt auch bei der Auswahl des Kaders Pech gehabt, beziehungsweise nicht richtig aufgepasst und vielleicht einfach zu viele Spieler, die dazu nicht mehr in der Lage sind, beziehungsweise nicht in der Lage sind. Ich finde das schon auffällig halt. Auch der, sagen wir mal, Cissé, da wird ja offen angesprochen, nach 60 Minuten haben sich viele gewundert, warum muss der denn jetzt raus, wenn wir auf Viererkette umstellen? Aber der Junge hatte Krämpfe gehabt. Ja, der Latzer halt war in dem Spiel, ich meine, Wundergenesung jetzt, Gott sei Dank halt, gestern halt, aber dann spielt der mal wieder länger als eine halbe Stunde. Dann musste da mit einer Oberschenkelverletzung raus und eben halt auch andere Dinge halt und da bin ich mal gespannt, wie das Trainerteam dann in der Lage ist, diese aus meiner Sicht vielleicht halt auch, sagen wir, altersbedingt, aber eben halt auch vielleicht auch genetisch bedingt, ja, dass das schon bei der Geburt feststand, dass das jetzt alles, dass das Leute sind, die nicht so ausdauernd sind wie andere Sportler, wie die das hinkriegen halt irgendwie, dass wir da wieder konkurrenzfähig sind. Das war schon sehr auffällig. Aber sag mal, Schlenker jetzt zum Spiel gestern, das war wieder das Tolle halt, ja. Leicht veränderte Elf, aber man hatte jetzt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, jetzt nicht das Gefühl gehabt halt in der letzten Viertelstunde halt irgendwie, dass wir da physisch unterlegen waren. Ganz im Gegenteil halt, ne? Das hat sich halt wieder ein Stück weit verschoben. Das ist positiv. Also wie gesagt, aber St. Pauli, ich finde das immer so, dadurch, dass das halt jetzt nicht relevant ist für die Tabelle, klar, das ist schade, dass man da so früh ausscheidet, aber war ja im Prinzip halt schon fast bei der Auslosung klar halt irgendwie, dass man da nicht der Favorit ist oder ein sehr, sehr schweres Los hatte und wie gesagt, das bildet sich jetzt halt in den nächsten Wochen in der Tabelle nicht ab. Von daher kann ich das immer ganz gut abhaken halt irgendwie und jetzt mit dem Sieg von gestern halt ist St. Pauli für mich schon ganz, ganz weit weg halt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt der zweite Sieg in Folge in der Liga, sehr, sehr wichtig. in der Tabelle auch so ein bisschen den Anschluss wieder zum Mittelfeld oder zum Rest der Liga irgendwo zu finden. Es waren ja doch schon zwischenzeitlich 5 Punkte. Jetzt muss man noch gucken, wie jetzt heute die 13:30 Spiele ausgehen. Wir nehmen das Ganze jetzt ja hier am Vormittag auf, was sich dann noch in der Tabelle tut. Aber man ist zumindest wieder dran. Und jetzt kommt ja zumindest, glaube ich, auch in den nächsten Wochen so ein bisschen das Programm gegen, ich sag mal, vermeintliche Konkurrenten da im Mittelfeld. Ist nicht zwingend gegen die oberste Elite. Von daher, ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Und, glaube ich, auch genauso ein Sieg, den man mal einfahren muss, wo man jetzt nicht zwingt. Also ich finde jetzt am Ende des Spiels, man kann jetzt nicht davon sprechen, dass wir jetzt deutlich besser waren als Nürnberg. Sondern ich glaube, das Spiel kann irgendwie in alle Richtungen kippen. Wenn du das verlierst, musst du dich nicht wundern. Wenn es unentschieden ausgeht, dann ist, glaube ich, vollkommen verdient. Und wenn du es gewinnst, dann kann es auch irgendwie passieren. Hatten da jetzt vielleicht, sag ich mal, so ein bisschen das Matchglück, schießen die Tore in richtigen Situationen. Aber genau solche Spiele musst du irgendwie auch ziehen können. Und das gibt dir dann auch, sag ich mal, Aufwind, beziehungsweise nimmt so ein bisschen den Druck vom Kessel für die nächsten Aufgaben.
Ja, und was auch ganz wichtig ist, finde ich, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich will nicht sagen, dass ich das halt schon oft hatte und dann enttäuscht wurde, aber ich habe jetzt bei dem aktuellen Trainer ein richtig, richtig gutes Gefühl. Ja, so wie der sich verkauft halt, der Blick, also ich glaube, das könnte passen und das wäre jetzt halt wirklich sehr, sehr schade, wenn sich jetzt kurzfristig da gar kein Trainereffekt eingestellt hätte. Das ist aber jetzt passiert und das kann auch nur helfen, dass im Umfeld ein bisschen mehr Ruhe da ist. Und aber auch halt, dass die Spieler ihm auch glauben halt, ne? Dass die Veränderung, die Maßnahmen, die er jetzt schon ergriffen hat, dass die auch greifen halt. Ja. Ganz, ganz wichtig.
Ich muss sagen, ich finde es schon immer extrem geil nach den Spielen den Kreis, den die danach bilden. Davon werden dann ja auch manchmal Ausschnitte später dann, weiß nicht, kann man sich ansehen. Finde ich irgendwie auch da seine Ansprachen ziemlich geil und also ich glaube schon, dass er die motivieren kann. Und man merkt ja auch, sag ich mal, wie viele er doch auch an der Elf ändert. Es ist jetzt gar nicht so, dass er jetzt zwingend eine erste Elf hat, sondern jeder kann jetzt durch gute Leistungen, sei es im Spiel oder im Training, irgendwie reinrücken. Und das, glaube ich, man kann davon ausgehen, oder man hofft zumindest, dass sich jetzt gegenseitig die Spieler auch dazu jetzt zu Höchstleistungen pushen. Das ist einfach, also man kann die Startaufstellung, finde ich, momentan nicht ganz so hervorsehen. Es gibt sicherlich, sag ich mal, Spieler, die jetzt ersetzlicher sind als andere, aber irgendwo immer wieder Veränderungen und die Spieler finden sich dann eigentlich auch ganz gut ein. Von daher, das Spiel, muss ich sagen, hat mir gegen Nürnberg echt gut gefallen.
Ja. Ja. Um vielleicht mal wieder auch ein bisschen näher ins Spiel zu gehen. Beginnen eigentlich der Trainer, genau, wo wir gerade beim Trainer sind. Der Trainer hat es auf der PK eigentlich sehr gut analysiert, auch von Minute zu Minute richtig analysiert. Das auffällig war direkt erste Aktion. Es war quasi das komplette Gegenteil von der zweiten Halbzeit Pauli. Wir standen extrem hoch. Also in der allerersten Aktion, in den ersten 5 Minuten. Sehr, sehr hohes Pressing. Gewinn auf der linken Seite einmal relativ stark den Ball durch hohes Pressing. Habe ich gedacht, wow, was ist denn da los? Die haben jetzt richtig Bock, eine Reaktion zu zeigen. Haben dann auch innerhalb der ersten 10, 15 Minuten, glaube ich, eine gute Torchance durch Tempelmann. Kurz darauf dann der Schuss von Matriziani aus der Distanz, wo es mit mehr Glück gerade bei Tempelmann, der an den Pfosten geht, schon relativ früh 1-0 stehen kann und dann wärst du natürlich nochmal mit richtig breiter Brust aufgetreten nach diesem Start. Dann kam so ein bisschen so eine Phase, wo ich das Spiel so ein bisschen neutralisiert hat, wo man einfach gemerkt hat, auf beiden Seiten, sie probieren relativ guten Fußball zu spielen, aber das klappt dann irgendwo, die Qualität der Spieler oder zumindest, vielleicht ist ja auch Kopfsache immer, gerade Selbstvertrauen war noch nicht so da, da sind viele Bälle nicht angekommen, verstolpert. Es ging aber trotzdem eher so weniger so ein bisschen hin und her, weil beide relativ offensive Grundausrichtungen hatten. Von daher war es jetzt nicht ein träges oder langweiliges Fußballspiel, aber es hat sich so ein bisschen neutralisiert. Und dann, kurz vor der Halbzeit waren wir, glaube ich, noch mal stärker, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Da.
Ja, auf jeden Fall. Wir gehen dann ja auch in Führung durch eine Aktion. Sag ich mal,
genau, da haben wir halt
eigentlich, sag ich mal, gar nicht so super gefährlicher Ball, wo es aber Karaman gut macht, beziehungsweise der Nürnberger Verteidiger dann vielleicht auch eher schlecht. muss man ganz klar sagen, sag ich mal, da ist eher ein Bock auf der Seite von Nürnberg. Karaman legt ja gut zu Drexler rüber und der vollstreckt dann auch. Und dann ist es, finde ich, irgendwo auch ein verdientes 1-0 zur Halbzeit gewesen. Ich glaube, man hat sogar noch die Möglichkeit. Ich meine, dass sogar Karaman nach dem 1-0 auch nochmal einen Abschluss hat, der an den Pfosten setzt. Also ja,
70 Sekunden danach,
genau, also man,
steht er frei vom Tor. Also
da kann man eigentlich, sag ich mal, ich will nicht sagen, den Sack zumachen, aber wenn du damit in 2-0 in die Halbzeit gehst, dann bist du nämlich noch beruhigter. Und dann
kommt Nürnberg nicht ganz so aus der Kabine, wie sie es
dann genau. Und dann passiert ja eigentlich genau das, was dann ja leider dann passieren muss, beziehungsweise was dann eben so im 1-0 relativ schnell geht. Nürnberg ist da und dann auch, sag mal, auf Nürnberger Seite auch eher ein bisschen ein glückliches Tor, so ein bisschen Flipper da in unserem Strafraum, wo dann ja Florian Flick das Ding reinschiebt. Gehört dann irgendwie auch zur Geschichte des Spiels als Ex-Schalker. Aber ab da fand ich, war es dann eine sehr offene Partie und zumindest, sag ich mal, chancentechnisch dann doch auch vor allem hinten raus eigentlich vielleicht eher die Chancen plus für Nürnberg, die, glaube ich, noch einige gute Aktionen hatten. Fährmann, glaube ich, hätte einmal gut, ich glaube, auch ein, zwei Chancen, die Nürnberg ja schon ein bisschen kläglich vergibt.
Ich glaube, Okunuki hat einmal die Chance, quasi ins lange Eck den Ball reinzuschieben und von relativ 11 Metern Distanz und setzt ihn drüber. Also auch da, ich sehe es auch so, da war Nürnberg zwingender, besser im Spiel als wir. Wir hatten auch wieder relativ wenig Entlastung nach vorne, haben wieder etwas langsamer, träger gespielt, etwas weniger Bewegung mit und ohne Ball. Da habe ich gedacht, da kippt das Spiel so ein bisschen und da habe ich dann, war ich schon fast mit dem 1-1, wäre ich schon fast zufrieden gewesen, wäre auch okay, auswärts immerhin mal wieder einen Punkt, nicht verloren. Und dann hast du dich irgendwie wieder reingearbeitet. Es war auch wirklich ein Reinarbeiten. Es war kein Fußballspielen. Es war sehr, sehr viele Standards, sehr, sehr viele Ecken, sehr, sehr viele gefährliche Bälle, die Uwe Jahn dann wieder gefährlich gebracht hatte. Wo man dann aber deutlich mehr Entlastung hatte von Nürnbergs Angriff. Man hatte wieder mehr den Ball. Man hat nicht schön gespielt, wie gesagt, aber man hat sich Standards erarbeitet und konnte so den Ball vorm eigenen Tor weghalten und gleichzeitig auch nochmal gefährlich werden in den letzten 15 Minuten, was ja schon mal ein deutlicher Fortschritt ist gegenüber den Spielen zu Hannover und Pauli, vor allem in der Schlussviertelstunde, 20 Minuten. Und im Prinzip war das dann ja auch das Erfolgsrezept, ne, dass du dir die Standards dort erarbeitet hast. Uwe Jahn bringt den Ball, Latzer setzt nochmal all seine Kraft, die er nochmal hatte, und springt nochmal hoch und setzt den Kopfball ins lange Eck.
Das hoffentlich aber nicht zu einer Stammplatzgarantie führt.
ich habe auch schon ein bisschen Angst. Vor allem auch auf der 10 hat er ja dann gespielt. Aber am Ende macht er das 2-1. Und dann sind wir in der Schlussphase tatsächlich ziemlich abgezockt. Es war nicht mehr so, dass man großartig Schiss hatte. Musste, ich glaube, eine Halbchance, die im Media weniger vom 16er-Rand nochmal daneben das Tor ging. Aber da waren wir mehr oder weniger im Bollwerk, wo auch dann Polter und Topp das aber ganz gut gemacht haben und die Bälle festgemacht haben Richtung gegnerischen 16er. Da konnten wir den Ball dort auch relativ viel halten und dann war mehr oder weniger das Spiel vorbei. Und wir gewinnen das Spiel. Ne, erstmal geil. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber in so einer Phase, glaube ich, auch verständlich. Frisch, ja, erstmal standen wir mit dem Rücken zur Wand vor dem Hannover-Spiel. Mit ganz viel Druck auf dem Kessel. Neuer Trainer, natürlich klappt da nicht alles sofort. Aber immerhin waren wir abgezockt genug, dieses Spiel nicht mehr zu verlieren und im Gegenteil sogar noch zu gewinnen. Und das kann man auf jeden Fall schon mal mitnehmen.
Ja, und vor allen Dingen auch, muss man ja auch sagen, jetzt zweimal hintereinander gegen Mannschaften, wo ich schon meine, dass die irgendwo zwischen 6 und 10 auflaufen. Ne? Gerade, also das war jetzt halt, waren jetzt auch nicht so die leichtesten Gegner. Und von daher Punkteausbeute wirklich gut. Und aus meiner Sicht, was ich auch wichtig finde, dass man eben auch positive Entwicklungen sieht, so in wieder Organisation, aber ich finde zum Beispiel auch bei einzelnen Spielern, also habt ihr gerade auch schon gesagt, Uwe Jahn halt, die Standards halt, ja, also die waren am Ende spielentscheidend, aber das hast du da auch, ich habe mir die PK dann nochmal angehört, auch der Trainer von Nürnberg hat darauf hingewiesen, da war ja wieder jede Flanke halt oder jeder Freistoß, und wir hatten, glaube ich, 5-6 Stück gehabt, das war eine Fackel halt irgendwo, ja, und ich glaube, wenn man da jetzt vielleicht Tirolle noch dabei gehabt hätte, als zusätzlichen Zielspieler, die waren halt alle super halt irgendwie. Das ist ja auch schon mal eine Entwicklung, beziehungsweise wenn er das hält, kann das wieder eine echte Waffe werden halt. Ne? Ansonsten bei Ovejan hatte ich gestern so das Gefühl gehabt, so bei der muss einfach mal ein Schnitzel mehr essen halt. Also ich habe das Gefühl, ich möchte nicht in Badehose sehen. Das ist irgendwie so körperlich. Ja, dass der wirklich, sagen wir mal, auch jetzt, klar, jetzt spielen wir Fünferkette halt irgendwie und der kriegt da ein bisschen mehr Unterstützung und hat nicht ganz so viele entscheidende Defensiv-Zweikämpfe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der ist auch nicht richtig austrainiert, beziehungsweise ich habe manchmal das Gefühl, da spielt ein B-Jugendlicher mit halt irgendwie, ne? Aber die Standards waren super. Und was mir auch gestern aufgefallen ist zum ersten Mal, dass selbst Ron Schallenberg halt in zwei, drei Situationen in der stärksten Phase, dass er den Mut hatte, sich mal nach vorne aufzudrehen halt, ja. Und das war ja wirklich wochenlang überhaupt nicht zu sehen, dass der wirklich in Nahaufnahmen, da war gar kein Selbstbewusstsein mehr da. Ich hatte im Sommer gedacht halt, und von daher möchte ich mich da auch zurückhalten, jetzt im Nachhinein den Hechelmann da zu verprügeln. Was hast du denn da halt für Spieler verpflichtet? Ich habe mich bei fast allen Spielern, insbesondere bei Schallenberg, richtig gefreut, weil ich mich auch irgendwie drauf verlassen habe. Mensch, der ist Kapitän bei Paderborn, der wird Meinungsführer sein in der Kabine halt, der ist im Kicker da halt irgendwie, gehört ja zu den drei besten Sechsern auf Schalke und habe gedacht, super, dafür kannst du wirklich 2 Millionen ausgeben und da war ich die ersten Spiele wirklich richtig enttäuscht, wie der sich da präsentiert hat und am Ende, aber sagen wir mal, auch Fußball findet halt irgendwie zum größten Teil zwischen den Ohren statt halt irgendwie. Der hat ja gar kein Selbstbewusstsein mehr gehabt. Und das, glaube ich, im modernen Fußball ist das, finde ich, extrem wichtig, wenn du auf der Sechster halt irgendwie so einen Angsthasen hast halt. Ja, was hatten die Argentinier für Krieger gehabt halt in der Nationalmannschaft? Das prägt das ganze Spiel. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben und jetzt nicht nur irgendwie so Hoffnung halt auf Potenzial, was da ist, sondern er hat es ja schon gezeigt und bin da zuversichtlich, dass er das hinkriegt. Ja, Tempelmann sowieso halt, ja, das ist so Box-to-Box und wenn du wieder solche Aktionen im Mittelfeld hast und nicht nur, sag mal, von dem 17-Jährigen, der jetzt gar nicht dabei war halt irgendwie, das wird unserem Spiel halt irgendwie sehr viel helfen und ich finde, da war jetzt die letzten Spiele wieder richtig was sichtbar, was Hoffnung macht halt. Gleichwohl, weiß nicht, ob ihr darüber noch reden wollt, haben wir eben Baustellen halt im Kader und in der ersten Elf halt, wo jetzt dringend dran gearbeitet werden muss halt. Ja, aus meiner Sicht Stichwort rechter Schienenspieler, das war in der ersten Halbzeit. Und ich muss sagen, immer vorsichtig, weil ich da auch schon viele Fehler gemacht habe als Fan halt die letzten Jahre, dass ich halt auch junge Spieler halt irgendwie da zu früh, zu viel von jungen Spielern erwartet habe und die, ich habe selbst den Özil damals 2007 aus dem Stadion geschrien halt irgendwie und dann wurde er später ein Weltklasse-Fußballer, aber zum Beispiel jetzt aber auch, man muss deutlich sagen, jetzt auch Kabadayi, das ist nicht die Lösung halt. Vielleicht, wenn wir, sag mal, so gut wären wie St. Pauli halt irgendwie, dann kann man sich das vielleicht leisten halt irgendwie, dass man dann in der Fünferkette auf rechts so einen Spieler dann halt in der Mannschaft hat, der seine Stärken ausschließlich in der Offensive hat. Aber dadurch, dass wir gegen keine Mannschaft der zweiten Liga im Moment halt so überlegen sind, ist das ein echtes Problem. Und das war auch gegen Hannover ein Riesenproblem. Köhn, dann St. Pauli mit dem Saad und selbst jetzt Nürnberg in der ersten und in der zweiten Halbzeit sind die meisten gefährlichen Aktionen halt über links gekommen und da muss jetzt das Trainerteam da irgendwie eine Lösung finden halt. Ne? Aber auch da möchte ich immer halt ein Problem mit einer Lösung verzahnen, obwohl jetzt halt keiner vom Trainerteam sich den Podcast anhören wird. Halt, ich kann das jetzt nicht so ganz verstehen, warum oder wie schlecht die Trainingsleistungen auch vom Tower sein müssen halt irgendwie, dass man, ich fand den gegen Braunschweig halt bis auf die eine Aktion nicht so schlecht, ja, der war präsent und ich glaube halt auch, dass da die Scouts, als sie sich damals entschieden haben, wir behalten den und geben den Flick ab, dass der durchaus Potenzial hat. Kann jetzt nicht im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, weil wir da keine Vakanzen haben, aber dem würde ich da wirklich zutrauen halt, dass der, solange der Brunner nicht zur Verfügung steht, dass der die rechte Seite da besser dicht kriegt als der Matriciani und der Kabadayi, und auch nach vorne noch den ein oder anderen vernünftigen Pass spielen kann halt irgendwie. Im Moment ist das so die größte Baustelle und das, glaube ich, erkennen halt auch zunehmend gegnerische Trainer halt irgendwie, dass wir da halt sehr anfällig sind. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Genau so. Ich glaube, wir haben es ja, glaube ich, in den letzten beiden Folgen, zumindest in der letzten Folge auch schon besprochen, dass wir haben eigentlich, also mich hat es überrascht, dass gegen Pauli und aber auch jetzt wieder Matriciani anfangen durfte, weil es die seine Leistungen rechtfertigen es nicht. Und mich würde es noch umso mehr überraschen, wenn er jetzt auch gegen Elversberg wieder starten dürfte. Weil dafür war es dann irgendwie zu wenig, beziehungsweise du hast es eigentlich gut zusammengefasst, die anderen Mannschaften haben schon erkannt, über welche Seite sie spielen müssen. Und da sind wir dann, glaube ich, auch zu leicht ausrechenbar. So, das Problem wird halt wirklich sein, zumindest gegen Elversberg, dass Brunner nicht zurück sein wird. Ich glaube, danach müsste auch schon wieder eine Länderspielpause anstehen. Vielleicht.
Schon wieder?
Ja, schon wieder. Ich glaube, es ist, glaube ich, echt relativ eng getaktet. Von daher, mal gucken, ob er danach dann wieder da ist, aber zumindest jetzt gegen Elversberg muss da irgendwie eine andere Lösung her. Wenn wir jetzt schon fast bei Elversberg sind, finde ich, können wir auch schon darüber eigentlich sprechen.
Wir müssen noch über das Tippspiel reden, Julian, Nürnberg, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe meinen Joker gezogen bei Kicktipp und habe 2-1 getippt.
Ui, okay.
Für den ersten FC Nürnberg und deswegen leider keine Punkte abgesagt. Ja, okay. Aber nur damit ihr alle Bescheid wissen, mein erster Joker ist quasi hin.
Wann hast du eingesetzt? Hast du die Aufstellung gesehen oder
ich habe am Freitag, ich mache immer am Freitag alle meine Tipps, gebe ich da ein und ich habe nicht erwartet, dass man so konträre Halbzeiten sehen kann, wie zwischen Pauli zweite Halbzeit und unsere erste Halbzeit gegen Nürnberg. Ich hatte dann nach wieder mehr oder weniger ein schlechtes Gefühl, weil Pauli uns ja wirklich hin und her gespielt hat und wir mehr oder weniger uns reinwerfen konnten, aber eigentlich dem Ball nur hinterhergelaufen und sind und zugeschaut konnten. Habe ich damit nicht gerechnet. Habe dann meinen Joker gezogen. Ich glaube, wir hatten 3 Stück, ne?
Ja, 3 Stück. Also.
Ja. Wie ist denn das eigentlich? Zählt denn der Tipp, wenn ich meinen Joker ziehe, auch für den Podcast?
Nee.
Nur fürs Kicktipp-Spiel.
Nur fürs Kicktipp-Spiel, genau. Ja.
Das ist ja gut zu wissen.
Genau. Also heißt, du bist bei Kicktipp noch hinter mir, aber im Podcast intern doch deutlich vor mir.
Hat sich nichts verändert.
Genau, aber das kann sich jetzt ja vielleicht
kann
sich ja vielleicht gegen Elversberg ändern. Weil ich finde, das ist wirklich nochmal eine sehr spannende Partie. Ich habe es gerade geguckt, ist auch wirklich danach Länderspielpause. Also man könnte jetzt, sage ich mal, noch den dritten Sieg in Folge möglicherweise landen. Und ich finde es auch zu Hause gegen Elversberg, da muss nochmal
stehen vor uns.
Der Name
steht vor uns.
Ja, die stehen vor uns. Ich glaube auch mit so vielen Punkten, dass wir sie nicht überholen können, wenn wir
das
Spiel gewinnen.
Also
man muss sagen, der Name Elversberg macht sie ein bisschen kleiner, als sie sind. Ich finde, das ist vom Aufsteiger-Trio
auf jeden Fall
die Mannschaft mit der besten Spielanlage.
Ja, muss mich auch selbst loben. Ich bin, glaube ich, auch viele haben die hier im Kicktipp-Spiel auch als Absteiger getippt. Ich nicht. Ich habe das kommen sehen. Für mich ist es aber trotzdem, sage ich mal, wir müssen das Spiel gehen und das Spiel gewinnen wollen. Oder zumindest die 3 Punkte müssen her. Weil ich finde Elversberg, nicht zu vergleichen, ist wie ganz unten wie Braunschweig oder Osnabrück. Aber
auch mit Wehen. Also ich rede Wehen, Wiesbaden zieht aktuell auch die Spiele. Die spielen aber...
Auf jeden Fall.
Kannst du dir das Spiel nicht anschauen. Und Elversberg, da würde ich ja sogar nochmal einschalten. Also die trauen sich auch wirklich mit Ball was zu. Und da sollte man jetzt nicht... zu unterschätzen.
Nein,
also das wird klar, aber zu Hause gegen Elversberg muss das Ziel sein, 3 Punkte zu holen. Gerade auch, weil du dann wirklich sagen kannst, hey, wir sind wieder ein bisschen back im Game und können vielleicht auch mal wieder Position aufholen, wenn wir mal ein Spiel gewinnen oder sowas.
Ja,
also die 3 Punkte sind nicht vorher gebonkt, nur weil der Gegner Elversberg
gebonkt nicht, aber sag mal, selbst jetzt Osnabrück oder Braunschweig, für die ist das auch ein Pflichtsieg, unabhängig vom Saisonziel. Da muss man der Druck ist da. Und man darf die nicht unterschätzen und da muss jetzt einfach ein Sieg her. Im Nachhinein sind wir wieder schlauer, aber das ist jetzt ein Spiel, was du wirklich aus meiner Sicht unabhängig vom Saisonziel, das musst du gewinnen. So, fertig, aus. Und ist dann halt aber Fußball, die gewinnst du auch nicht alle, aber das ist ein Pflichtsieg. Muss man.
Und zumindest, sag ich mal, man muss das richtig spielen, sag ich mal, jetzt nicht, die stellen sich nicht hinten rein, aber ich glaube, dass ich will nicht sagen, das kommt uns entgegen.
Könnte unsere Chance genau, sein.
Das kommt uns vielleicht sogar auch ein
weil bisschen. Weil die individuelle Qualität ist mit Sicherheit vor allem auch hinten drin nicht, ist jetzt nicht der Liga Primus. Ja. Und das könnte halt, müssen wir eigentlich ausnutzen.
Ja. Dass sie scheinen ja auch so ein bisschen, was heißt noch, manchen Spielen unerfahren, aber haben dann eigentlich einen ganz guten Auftritt, belohnen sich nicht, kassieren dann vielleicht doch hinten zu schnell die Tore. Also von daher, ich glaube, in dem Spiel ist irgendwie alles möglich. Genauso auch, dass wir irgendwie überrannt werden, muss man fairerweise sagen. Jetzt, wenn wir jetzt zum Tippspiel kommen, ich gehe als eigentlich mit einem relativ guten Gefühl rein, muss ich ehrlicherweise sagen.
Oh, ebenso. Also, ich habe ja auch gesagt, Elversberg, die können schon auch kicken, aber ich glaube auch, dass das unser Vorteil ist, dass sie sich nicht eben sagen, wir machen jetzt ein Auswärtsspiel und stellen uns 90 Minuten hinten rein und gucken, dass wir da einen langen Ball auf Rochelt oder so spielen, die dann durchlaufen können, sondern ich glaube, dass wir da mehr Räume finden und das gegen einen vermeintlich qualitativ schlechteren Gegner eigentlich besser bespielen sollten. Von daher, ich weiß nicht, ob ich vorlegen soll, ob du vorlegen willst. Vielleicht,
ich habe meinen Tipp.
Ja, dann vielleicht erwische ich den, ja. Ich sage 3-1 für Schalke 04.
Scheiße, das ist genau das wäre mein Tipp auch gewesen. Weil, also ich kann mir zum einen nicht vorstellen, sage ich mal, dass Schalke kein Gegentor schluckt. Und auf der anderen Seite traue ich uns im heimischen Stadion eigentlich auch ein bisschen was zu. Jetzt muss ich mir doch ein bisschen taktieren, weil auch rein zu tippen, das bringt ja gar nichts. Ich glaube, dann gehe ich dann eben für 2-1 Schalke. Also auch positiv, aber.
Nehmen wir erstmal auf.
Dass ich zumindest, sag ich mal, auch eine andere Tordifferenz habe als du. Ein bisschen was möchte ich auch aufholen. Aber ja, bin auch positiv gestimmt. Jürgen, kannst du hier, sag ich mal...
Ich muss ja nicht taktieren. Ich hatte ja am Anfang überlegt, weil fragen genau. Sie mich als erstes und ich hätte auch 3-1 gesagt.
Ja, okay.
Weil...
Alle 3-1,
dann kannst du eigentlich
nur 3-1 ausgehen. Genau.
Also eine 0, die 0 wird, sagen wir mal so, kann sein, aber ich glaube, so weit sind sie noch nicht halt. Dafür war ja auch gegen Nürnberg, ne? Kaminski einmal halt irgendwie, dann auch Kallas gegen Hannover da, wo... Also das alles wird besser, aber... muss auch noch halt irgendwie, ich glaube, sind jetzt noch nicht so weit, dass man große Hoffnung haben kann, dass sie auch Spiele zu Null gewinnen. Das braucht, glaube ich, noch ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Bevor wir zum Abschluss der Folge kommen, habe ich doch noch mal eine kleine Frage. Habt ihr so ein bisschen die Oedra-Ogo-Thematik mitbekommen?
Der WM oder EM oder was da?
Genau. Also finde ich jetzt von Schalke auch so ein bisschen... sehr schwammig gelöst. Also es scheint ja wohl so, dass er jetzt abgestellt wird, aber anscheinend nur für die Gruppenphase und dann kommt er wieder zu uns zurück. Finde ich irgendwie auch ein bisschen eine verrückte Lösung, oder? Also wenn es jetzt wirklich so sein sollte.
Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, lässt man sich da erstmal sehr viel Spielräume. Also man sagt, man gibt ihn in einem gewissen Zeitraum ab, wo kein Pflichtspiel in der Bundesliga stattfindet, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau,
also er könnte theoretisch jedes Spiel spielen. Man sagt aber auch gleichzeitig, ist eher unwahrscheinlich. Ne? Also man sagt dann auch irgendwie Gruppenphase, Achtelfinale könnte er noch spielen. Ich weiß es nicht. Also im Endeffekt ist das natürlich auch eine Kacksituation, weil erstens brauchen wir ihn. Umso glücklicher ist, dass wir jetzt mal 2 Spiele in Folge gewonnen haben und jetzt die Chance haben, noch ein drittes Spiel zu gewinnen, dass wir die sportliche Situation etwas beruhigen können. Du möchtest so einem 17-Jährigen aber auch nicht die Chance verwehren, bei so einem Jugendturnier mitzumachen. Und im Endeffekt kann der sich da ja auch präsentieren und weiß nicht, vielleicht zahlt dann irgendjemand aus dem Ausland, sieht den dann nochmal und die haben dann eine höhere Ausstiegsklausel als Bayern München und dann profitieren wir auch wieder, wenn wir da 3 Millionen mehr für kriegen oder was. Auf der anderen, und es ist natürlich noch... Ja, sich selber irgendwie von einem 17-Jährigen abhängig zu machen, ist irgendwo auch ein schlechtes Signal an den Kader, ne? Dass du dann sagst, hey, wir wissen alle, dass der talentiert ist, aber man muss dann auch irgendwo so selbstbewusst für den Rest des Kaders sein, als Verantwortlicher zumindest, und sagen, hey, wir haben auch noch andere gute Jungs, die können das packen. Deswegen ist das erstmal da schwierig zu beurteilen. Ich finde den Weg für uns jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Wenn jetzt ein Spiel ausfällt, vielleicht noch ein zweites Spiel ausfällt, ich habe jetzt mir die Gegner nicht angeschaut, wer da in diesen Zeitraum fallen würde. Aber du kannst mir jetzt nicht sagen, wenn der Drexler da vorne spielt statt der Uedraogo, dass wir deswegen vielleicht das Spiel verlieren. Also man muss dann auch noch schon als Verantwortlicher das Vertrauen haben in den Rest des Kaders, den man da hat. Sonst würde man, glaube ich, auch seine eigene Arbeit als Hechelmann oder sowas so ein bisschen in Frage stellen, wenn jetzt der 17-Jährige unser Problemlöser und unser Messias jetzt wäre.
Ja, ich sehe das genauso. Also bei Konflikten halt im Leben ist es meistens immer gut beraten halt, wenn man einen Kompromiss findet und ne, immer dieses binäre Denken, schwarz-weiß, sind die doof, ne? Warum stellen wir den ab? Oder andere halt, die dann sagen, ja, lass den doch gehen halt, warum will man dem Jungen das verbauen halt? Das erstmal im Vorhinein gar nicht so schlecht, dass man da versucht hat, einen Kompromiss zu finden. Jetzt war er ja sogar verletzt, wer weiß, wie lange der noch verletzt ist und ob er sich wieder verletzt. Ich finde das nicht schlecht und mal so. Ich habe das ja schon mal erlebt halt in der Zweitligasaison 1983, 84, als ich Abi gemacht habe. Da ist nämlich der Stern von Olaf Thon aufgegangen und der war, ich meine, damals auch noch zweites Jahr A-Jugend hieß es ja damals noch. Und jetzt im Quervergleich, wenn der überhaupt zulässig ist, der war damals aber schon prägender, ne? Muss man ganz deutlich so sagen, also ich finde der Uedraogo, ich habe mir jetzt halt nicht so viele A-Jugendspiele angeguckt und B-Jugendspiele auch nicht oder U19, U17-Spiele in der Vergangenheit, als das so durch die Medien geht, ah, da kommt jetzt halt irgendwie ein Supertalent halt in die Profimannschaft. Ja, ich finde, man kann das ganz deutlich erkennen, dass der mal ein Unterschiedsspieler wird. Ja, ich finde halt auch, der scheint jetzt auch so ein bisschen klarer im Kopf zu sein, als, ich weiß nicht, kennt ihr, habt ihr ja auch damals erleben dürfen, Kutucu. Das war für mich auch so, Mann. Damals habe ich, ich weiß nicht warum, damals habe ich aber viele U17 und U19 Spiele gesehen und da hatte ich so gedacht, das wird der nächste richtige Superspieler, weil der eben schon in den Jugendmannschaften da deutlich herausgestochen hat. Den Uedraogo habe ich jetzt nicht so oft gesehen, aber muss jetzt sagen, dass er schon zeigt, das ist jetzt schon richtig guter und der wird sicherlich halt, der wird auch sicherlich mal eine tolle Karriere hinlegen. Aber wir haben auch gestern gezeigt, wir sind auch in der Lage, halt Spiele in der zweiten Liga zu gewinnen, obwohl er nicht mitspielt. Und von daher finde ich jetzt die ganze Lösung jetzt gar nicht mal so übel halt irgendwie, ne? Und dann mal gucken, wann und wie gesund der wiederkommt, hört sich jetzt erstmal nicht so schlecht an. Ich glaube, da hat jetzt erstmal keiner Prügel verdient.
Ja. Dann würde ich fast sagen, jetzt wo wir uns hier der Stunde 50 nähern, ich glaube, rekordverdächtig, Stunde 47 sind wir gerade.
Ja, ihr wolltet ja keine Sonderfolge machen halt, ne?
Ja.
Aber die Leute können sich das ja auch zweigeteilt so ein bisschen angucken halt und, mein Gott, das versüßt ja dann halt auch so eine Autofahrt halt. Kann man schon mal bringen halt, ne?
Genau, kommt ja auch nicht jede Folge vor. Von daher aber ja, erstmal wieder vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit und auch die Mühe gemacht hast, uns jetzt hier
genau
zu unterstützen oder vor allem, sag ich mal, den Finanzteil, sag ich mal, vorzubereiten und auch vorzutragen. Ich glaube, für uns beide war es wieder sehr informativ. Ich hoffe, für euch da draußen auch. Und ja, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, hoffe, die Folge ist nicht zu lang fürs Hören, aber ich glaube, das geht schon. Und ja, freue mich schon sehr jetzt aufs Heimspiel gegen Elversberg und
Freitagabend, ne? Ja.
Schön. Freitagabend, genau.
Endlich, also, ja.
18:30, ja.
Ja, Samstags 13 Uhr, das ist schon, also gerade als Stadiongänger, boah, das ist schon übel, ne, oder?
Ja. Ich finde Freitag 18:30 auch nicht so geil, muss ich sagen. Am besten finde ich noch 20:30 ja, samstags, das top. Und ich glaube, Sonntagsabendspiele gibt es ja auch gar nicht, ne? Nee, also die beste Zeit ist schon 20:30. Also 13 Uhr ist schon wirklich nach dem Frühstück anziehen und losgehen, finde ich schon merkwürdig.
Ja, auf jeden Fall. Also da, ich meine, der Vorteil an so einem Freitagabendspiel ist, du kannst, sag ich mal, irgendwie vorziehen, es ist schon abends, kannst dann da auch was trinken, ohne dass, sag ich mal, der ganze Tag kaputt ist. Und im Bestfall, wenn du jetzt gewinnst, sag ich mal.
Aber so freitags wäre dann 20:30 praktischer, da wäre die Bundesliga-Zeit natürlich besser, ne? Weil 18:30 dann schon wieder manchmal sehr eng.
Ja, ja, okay, komm, dann siehst du ja, müssen die Schalker halt aufsteigen, jetzt in deinem Auftrag auch, damit du wieder die 20:30 Spiele am Freitag erleben kannst, ne?
Ja, ich fordere jetzt den Aufstieg, genau. Nein, aber auch von mir großes Dankeschön. Jo. Da gehört ja immer noch mehr zu, als den Geschäftsbericht durchzulesen. Man hat ja auch mitgehört, auf wie vielen Seiten du dich da noch so rumtreibst. Und von daher, es war wieder sehr, sehr spannend. Ich hoffe, die Zuschauer empfinden das genauso, aber die Jahresberichte, die sind ja meist immer, die Geschäftsberichte sind immer die Top-Folgen. Von daher denke ich mal, dass euch das auch interessiert. Und von daher großes Dankeschön und ich freue mich schon auf die nächste.
Ja, da nicht für. Hat Spaß gemacht.
Alles klar. Ja. Euch allen eine schöne Woche. Glück auf und dann hören wir uns in einer Woche wieder nach dem Heimsieg gegen Elversberg, der dann vielleicht doch nicht 3-1, sondern nur 2-1 ausgeht, aber damit gehen wir uns dann auch zufrieden.
Ja, Glück auf.
Tschüss.